Bevor es losgeht, möchte ich dich einladen zu dem wichtigsten Webinar deines Lebens. Und zwar unter immocation.de/longevity. Warum? Weil wir über deine langfristige Gesundheit sprechen müssen. Es gab kein Thema, ja auch nicht das Thema Immobilien, was bei Stefan und mir so viel FOMO ausgelöst hat, wie zu checken, dass wir heute schon sehr, sehr viel genauer reinschauen können, wo wir eigentlich stehen in Sachen langfristiger Gesundheit. Bahnt sich da ein Herzinfarkt an? Siehe da, das hätte es bei mir. Tatsächlich, habe ich mit 39 erfahren. Oder bahnt sich da vielleicht eine Krebserkrankung an? Oder können wir schon andere Prozesse in unserem Körper sehen, die auf dem Weg sind, zu einem Problem zu werden? Die meisten großen Dinge, die zu einem Problem werden hinten raus, entwickeln sich über Jahrzehnte und man kann gegensteuern. Wir haben viel getan in Sachen Sport, Ernährung, Stressmanagement, Schlaf und so weiter und auch medizinisch interveniert. Wo haben wir das gelernt? Wir haben das gelernt von Dr. Markus Trissler, unser persönlicher Longevity-Arzt, guter Freund von uns mittlerweile. Und deshalb machen wir für euch, weil wir das Thema für so wichtig halten, für die Immocation Community, ein 100% kostenloses Live-Webinar. Dr. Markus Trissler wird euch durchführen, durch alles, was ihr wissen müsst. Wie funktioniert eine Longevity-Bestandsaufnahme? Zu welchen Ärzten müsst ihr gehen, Blut abnehmen, welche Tests machen, was müsst ihr verstehen und wie müsst ihr euer Leben verändern, um dann gegenzusteuern? Es kann keinen wichtigeren Inhalt geben. Verpasst dieses Webinar nicht. Es gibt genau 2 Live-Termine. Auf immocation.de/longevity findet ihr die. Wir freuen uns auf euch.
Du hast das mal gesagt, du liebst das Leben, du willst es am liebsten auffressen. Ne? Genau so geht es mir auch. Das wird mir mit 70 nicht anders gehen. Ich werde es immer noch geil finden, auch wenn ich von außen ein bisschen älter aussehe. Ich will mit 70 immer noch genauso leben können. So, das kann ich mit 70 aber nicht mehr ändern. Das kann ich jetzt ändern. Mit 70 bin ich da, wo ich bin. Genauso wie ich mit der Altersvorsorge mit 70 da bin, wo ich bin. Und jetzt kann ich es ändern. Das ist wirklich das, was mich bei diesem Thema so unglaublich antreibt.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ich spreche jetzt in Ruhe mit Stefan darüber, was wir tun, damit wir möglichst alt werden, möglichst glücklich lange leben können, was wir tun in Sachen medizinischen Untersuchungen, wo wir in unser Blut reingucken, wie wir Sport treiben, wie wir uns ernähren, unseren Schlaf managen und viele, viele andere Dinge rund um Longevity, was ein großes Herzensthema von uns geworden ist. Und deshalb nutzen wir auch diesen Kanal einmal, um hier ein Spezial für euch aufzunehmen, weil wir glauben, dass es wirklich, wirklich wichtig ist. Hallo Stefan.
Hi. Ja, die Tatsache ist echt, wie du es gerade gesagt hast, ne, das ist wahrscheinlich neben Immobilien und Finanzen der Themenbereich, der uns die letzten 10 Jahre in unserem Leben am allermeisten beschäftigt hat. Das ist wirklich, also für mich ist das eine Mischung aus Lebensaufgabe, Hobby, dem ich begeistert nachginge und quasi so einer Missionarsaktion irgendwie meinem ganzen Umfeld gegenüber, weil mich das so fasziniert hat, an mir selber zu erfahren, wie viel ich selber in der Hand habe, was mein Wohlbefinden und meine Leistungsfähigkeit im Hier und Jetzt angeht. Ich glaube nicht zuletzt, dass wir so erfolgreich geworden sind mit dem, was wir gemacht haben, weil wir uns selber irgendwie gut im Griff hatten. Ne? Und ich finde es noch viel krasser.
Findest du, wir hatten uns gut im Griff? Ja,
ja, dann am Ende schon, glaube ich, in den wesentlichen Dingen. Ne? Und noch viel krasser, was das dann aus Leben bedeutet. Und genau, wir wollen das hier. Wir haben gerade in Summe vielleicht 5 Minuten uns ganz kurz über eine Reihenfolge der Themen, damit das nicht totales Chaos wird, Gedanken gemacht. Wir haben ansonsten eigentlich nichts vorbereitet und wollen das genauso machen, wie wir diesen Spaziergang immer machen. Wir reden einfach miteinander aus dem ehrlichen Inneren heraus, was uns gerade in den Kopf kommt, wenn wir über die Themen drüber gehen. Genau, und wollen euch einmal kurz mit auf eine Reise nehmen durch etwas, das weder mit Vermögensaufbau noch mit Immobilien zu tun hat, aber wahrscheinlich noch viel wichtiger für das Leben ist.
Ja, wo wir ein großes Projekt gestartet haben, werden euch gleich erklären, was wir da machen. Es hat uns wirklich voll reingezogen, schon vor ein paar Jahren. Und für mich auch der jetzt erste Punkt wäre quasi, warum jetzt überhaupt, was ist Longevity? Und Stefan wird das gleich nochmal abgrenzen zu so abgespacedem Zeug wie Biohacking, und das meinen wir nicht. Wir meinen sehr viel bodenständigere Dinge, aber vor allem meinen wir eine Erkenntnis, die brutale FOMO ausgelöst hat in uns beiden, nämlich die Tatsache, dass wenn wir uns mit unseren gesundheitlichen Themen beschäftigen, dass der Hebel, den wir haben, sehr, sehr viel größer ist, als man denkt, und viel, viel Potenzial bei jedem auf der Strecke bleibt, der sich nicht damit beschäftigt und fast niemand beschäftigt sich wirklich strukturiert damit und unser Gesundheitssystem tut es auch nicht. Also ich kann nicht erwarten, dass ich zum Hausarzt gehe, werden wir auch gleich noch thematisieren und plötzlich kümmert der sich um diese Themen. Und das ist schon schön. Auf der anderen Seite bedeutet es nicht, wir können sicher alle 150 werden oder alles tun, damit wir alle 100 werden oder so. Ne? Das ist auch klar, das ist am Ende ein Wahrscheinlichkeitsgame. Aber trotzdem gibt's viel mehr Dinge, die man heutzutage schon weiß, die auch offensichtlich sind. Und das ist brutal. Also ein Herzinfarkt entsteht über Jahrzehnte. Und das ist nicht plötzlich, ich krieg halt einen Herzinfarkt, sondern über Jahrzehnte fangen an, die Arterien zu verkalken. Und das weiß man. Und man kann auch reingucken, wie weit die schon verkalken. Und man kann auch mit Medikamenten eingreifen. Und man kann mit Ernährung eingreifen. Und man kann jetzt schon feststellen bei einem 20-Jährigen, was er wahrscheinlich für ein Risikopatient ist. Und man könnte 90% von diesen Herzinfarkten vermeiden. Das ist sehr krass, was Todesursache Nummer 1 ist in Deutschland. Und da haben wir gesagt, nee, wir wollen uns damit beschäftigen und auskennen. Nicht, also wir sind Laien, ja, wir sind keine Ärzte logischerweise. Mit einem Arzt zusammengetan, einem ganz tollen Arzt, werden wir gleich auch drüber sprechen, aber der auch uns managt quasi und unsere Longevity-Reise, aber das hat uns da so getriggert. Ja? Willst du noch was ergänzen wollen?
Es ist wirklich tatsächlich, ne, ist ganz lustig, wenn wir über Immobilien reden, müssen wir uns quasi gar keine Gedanken mehr darüber machen, welche Sätze uns in welcher Reihenfolge aus dem Mund rauskommen, weil wir gefühlt alles schon mal irgendwie durchdacht und auch miteinander diskutiert haben. Hier ist das echt noch so, dass man das, also dass ich jetzt irgendwie richtig drüber nachdenke, was sind jetzt wirklich meine drei Kerngedanken irgendwie, die ich an der Stelle eigentlich loswerden möchte. Hoffentlich vergesse ich nicht einen, der mich heute Nacht dann wach hält.
Ja, ja.
Ich glaube, was mir mal ein Anliegen ist, ist zu verstehen, weil Longevity ist so ein Buzzword mittlerweile und irgendwie jeder schreit das durch die Gegend und im Zweifelsfall, wenn ich noch irgendeine komische Spritze verkaufen will oder mir noch irgendwie eine Tablette ausgedacht habe, dann schreibe ich Longevity drüber und dann habe ich die Hoffnung, dass das besser verkauft wird. Und ich glaube, dass was daran schade ist, ist, dass das irgendwann nur noch so ein High-Buzzword-Bingo-Spiel ist, an dem das Wesentliche eigentlich verloren geht. Eigentlich reden wir, und deshalb benutze ich das Wort mal, eigentlich reden wir über was total Schnödes. Wir reden über präventive Gesundheit. Wir reden darüber, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen im Hier und Jetzt, bevor man krank wird. Und nicht darauf zu warten, dass man erst krank wird und dann zum Arzt rennt und der einem dann sagt, was man denn hoffentlich möglicherweise noch tun kann, um das wieder in den Griff zu kriegen oder das zumindest irgendwie zu verlangsamen. Wir reden davon, sich frühzeitig drum zu kümmern. Und das ist auch diese Riesenparallele zu dem, was wir bei Immocation oder mit dem Thema Immobilien halt immer gemacht haben. Du kannst im Hier und Jetzt mit vergleichsweise wenig Aufwand einen unglaublichen Hebel auf etwas hinten raus haben. Oder du stolperst einfach so ein bisschen durch dein Leben durch und jetzt auf Immobilien übertragen und hast später keine funktionierende Altersvorsorge, hast kein passives Einkommen, hast dir kein Vermögen aufgebaut und dann kommt eine sehr, sehr böse Überraschung in den letzten 20, 30 Jahren deines Lebens, wo du dieses Geld eigentlich bitter nötig hättest. Und genau so ist es mit der Gesundheit. Im Moment haben wir die alle im Überfluss. Das Leben ist sowieso leicht mit 30 und mit 40, mit wenigen Pechvögeln mal ausgenommen, die hier jetzt schon irgendwelche ernsten gesundheitlichen Probleme haben. Aber irgendwann kommen wir alle in dieses Alter. Und es ist so toll, wie leicht das eigentlich ist, wenn man es richtig macht, im Hier und Jetzt diesen Impact zu haben. Ne? Ich kann meine Leistung im Hier und Jetzt verbessern. Das ist wirklich das, was mich als erstes angepackt hat. Ich kann einen riesen Einfluss darauf haben, wie fit ich mich fühle, ob ich in der Lage bin, 12 Stunden am Stück abzuliefern, während ich gerade ein Unternehmen aufbaue, keine Tiefs zu haben, nicht irgendwie im Arsch zu sein, nicht darunter zusammenzubrechen, sondern das mit Energie und Freude zu machen, um mich gut zu fühlen. Ne? Darauf kann ich einen Einfluss haben. Ich kann wahrscheinlich das auch hinkriegen, dass ich im Durchschnitt länger lebe, auch wenn ich nicht 130, 140, 150 oder sowas werde. Ich glaube, das ist völliger Quark, wenn man jetzt sagt, das könnte man jetzt irgendwie quasi sicher herbeiführen. Aber, und ey, das treibt mich mindestens genauso an. Was ich auf jeden Fall tun kann, ist, ich kann einfach diese Scheißjahre im letzten Drittel meines Lebens, die kann ich eliminieren oder so gut wie eliminieren. Ich kann verhindern, dass ich irgendwann zwar das Geld habe, weil ich dafür gearbeitet habe, und die Zeit, weil ich nicht mehr so viel für mein Geld arbeiten muss, aber die Gesundheit mir fehlt, weißt du? Ich kann diesen dritten Baustein, der den allermeisten Leuten hinten raus fehlt, um den kann ich mich kümmern. Und dann kann ich in dem Alter, wo die allermeisten Leute sagen, jetzt gehe ich in Ruhestand, keine Ahnung, 50, 60, 70, was auch immer, ey, dann kann ich nochmal richtig aufdrehen. Ich kann um die Welt fliegen. Ich kann mit meinen Enkeln spielen. Ich kann reisen. Ich kann neuen Hobbys nachgehen. Ich will einfach, du hast das mal gesagt, du liebst das Leben. Du würdest am liebsten auffressen. Ne? Genau so geht's mir auch. Das wird mir mit 70 nicht anders gehen. Ich werde es immer noch geil finden, auch wenn ich von außen ein bisschen älter aussehe. Ich will mit 70 immer noch genauso leben können. So, das kann ich mit 70 aber nicht mehr ändern. Das kann ich jetzt ändern. Mit 70 bin ich da, wo ich bin. Genauso wie ich mit der Altersvorsorge mit 70 da bin, wo ich bin. Und jetzt kann ich es ändern. Das ist wirklich das, was mich bei diesem Thema so unglaublich antreibt. Es ist nicht schwer und es hat einen riesen Einfluss. Und ich kann mir wahrscheinlich 10, 15, 20 unglaublich tolle, glückliche Lebensjahre hinten raus sichern, ob ich jetzt wirklich älter werde oder einfach nur die Krankenjahre sein lasse. Und das ist jeden, restlos jeden Aufwand wert für
mich. Ja, das ist wirklich, also mich treibt das genau, wie du sagst. Ich liebe das Leben, sensationell, was ich die letzten Jahre erleben durfte, meine Frau machen durfte. Wir haben ein paar mehr Freiheiten gewonnen, finanziell, weil wir als Unternehmer erfolgreich geworden sind. Das alles auszukosten, die Kinder aufwachsen zu sehen. Jetzt gerade darf ich wieder erfahren, was es heißt, ein Baby zu haben. Nochmal, ist eine unglaublich tolle Experience. Gleichzeitig bindet das einen ja auch zeitlich. Ne? Das bedeutet, ich brauche wieder ein paar mehr Jahre, bis Freiheit zurückkommt, wo man nochmal wieder mehr reisen kann, mehr Dinge machen kann und so weiter. Und das will ich einfach so lange, wie es geht, tun. Genau, ansonsten habe ich zu dir gesagt, das Langweiligste, das zu beschreiben ist, lass uns doch mal mit präventiver Medizin beschäftigen. Da schaltet quasi die Hälfte, glaube ich, schon ab und das, was ja schade wäre. Aber ich kann euch wirklich versprechen, das Ergebnis dessen, wenn ihr euch mit diesen Themen beschäftigt, ist, dass ihr im Hier und Jetzt die absolut beste Version euer selbst seid. Und das ist eine Performance, die muss ich nicht umsetzen, denn ich arbeite von morgens bis abends, aber das ist eine Performance in allen Lebensbereichen. Das bedeutet, dass ich jetzt gerade, und so fühle ich mich, und das ist toll, ich habe gestern Abend mit meiner Frau gesprochen, ich bin voll in meiner Energie. Hey, unser Baby ist 13 Wochen gerade alt. Ja, ihr wisst, was das bedeutet eigentlich. Ich fahre morgens, keine Ahnung, die Kinder in den Kindergarten, dann sitze ich mal nachmittags mal für 1-2 Stunden auf dem Gymnastikball und bringe das Baby in Schlaf. Dann habe ich Energie, noch mit den Kindern in den Garten zu gehen oder was zu spielen oder Minecraft finden sie gerade gut, spiele ich halt mal Switch, ja, erinnert mich auch an früher, ziemlich cool. Und dann freue ich mich noch auf einen Abend, wo ich noch einen Kaffee meiner Frau trinken kann und alles macht mir daran Freude und in allem bin ich irgendwie die beste Version, die ich sein kann. Habe ich immer überall volle Energie, natürlich auch nicht, ne? Aber ganz, ganz krasser Unterschied zu der Version von mir, die eben nicht an diesem Punkt steht. Also natürlich ist es präventive Medizin und wir kommen jetzt auch auf die Basics, aber habt das nicht nur im Kopf mit, ihr tut jetzt was für, also ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, also wenn ich jetzt heute kein Schnitzel essen kann, dann ist das Leben auch nicht lebenswert. Das halte ich halt auch für relativ großen Quatsch. Das ist einmal eine kleine Umgewöhnung und dann bist du plötzlich im Hier und Jetzt, geht's dir so viel besser, wenn du in deine Energie stehst, dass es sich absolut lohnt, ein paar Habits umzubauen.
Und man merkt es erst, also ich habe früher einen völlig anderen Lebensstil gehabt und ich habe noch Erinnerungen daran, wie ich jeden Tag auch mit meinen Energielücken und was auch immer zu kämpfen hatte, einfach auch wirklich mich, also meinen Akku aufgebraucht habe, in den Urlaub gegangen bin, weil ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt auch wirklich einen Urlaub, ich bin am Arsch und so weiter. Ne? Und das ist jetzt natürlich mittlerweile eine ganze Zeit her, aber heute, wenn ich mal irgendwo aus meinen ganzen guten Gewohnheiten rausbreche und mal, keine Ahnung, ich war 3 Tage auf der Herrenausfahrt mit den besten Freunden, kann sich jeder ungefähr vorstellen, wie diese 3 Tage dann ablaufen.
Longevity-Spezial bestimmt, ja.
Longevity-Spezial, genau. Da ist es krass, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, wie sich die 100% Energieversion anfühlt und die über Wochen und Monate zur Verfügung hat. Du stehst morgens auf und abends gehst du ins Bett und du bist einfach voll da. Es geht dir gut, du hast deine Energie, Wenn du das mal kennengelernt hast, merkst du erst, wie groß dieser Kontrast eigentlich ist. Also wie viel du deine eigene Leistungsfähigkeit und ehrlicherweise auch Zufriedenheit du eigentlich liegen lässt, ne? Wenn du auf diese ganzen Dinge dann wieder scheißt, sie alle sein lässt irgendwie. Ne? Und das jetzt, um Gottes Willen, es geht uns weder darum, jetzt hier irgendwem das Schnitzel wegzunehmen, noch sonst irgendwas. Das ist immer, ganz, glaube ich, auch ganz, ganz viele Mosaiksteinchen. Und das ist gar nicht der Punkt. Aber man kann so viele Dinge tun, die halt hinten raus diesen Riesenhebel haben und im Hier und Jetzt. Und jetzt letzter Gedanke, Das ist ja manchmal so schwer, sich vorzustellen, was das heißt, irgendwie hinten raus mit krank sein und so weiter. Aber was für mich immer ganz, ganz, ganz einprägsam ist, ist, wenn man sich mal krank fühlt, wenn ich mich mal krank fühle und ich habe irgendwie meine eine Erkältung im Jahr oder sowas, oder ich habe neulich was mit der Bandscheibe gehabt, weil ich es ein bisschen gut gemeint habe beim Kraftsport mit einer Sache, die ich besser noch mal etwas vorsichtiger hätte machen müssen. Und es geht einmal wirklich 2 Wochen scheiße, so richtig scheiße. Und man merkt, wie sehr das Leben beeinflusst, wie auf einmal Priorität 1 nur noch die Gesundheit ist und alles andere einen runterrückt, weil alles nur noch 20% Spaß macht, wenn es einem scheiße geht. Ne? Wie beschissen ist das, wenn das irgendwann 10, 15, 20 Jahre des Lebens prägt, okay, dass es dir so geht? Das will ich, also, dass ich halte es mir einfach jedes Mal, mache ich innerlich einmal so einen Schnappschuss von meinem Zustand, wenn es mir wegen irgendwas nicht gut geht, und denke, genau das willst du nicht. So willst du dich nicht 15, 20 Jahre deines Lebens fühlen. Und ja, das ist Future Stefan, der ist dann 60 und 70, ey, dem geht's genauso scheiße, wenn es ihm scheiße geht, und der will genauso Spaß haben. Lüg dich nicht an, dass dem das leichter fällt, wenn es dem schlecht geht, nur weil der graue Haare hat. So, ne? Ja. Ja, also das, glaube, das ist echt das Warum. Warum man sich damit beschäftigen muss. Ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht, genau wie mit Finanzen, es führt kein Weg
drauf. Ja. So, und jetzt sagen wir euch konkret, wie man sich damit beschäftigt, beziehungsweise wie wir es getan haben. Ja, wir erzählen eine Geschichte, wir haben eine Firma gegründet, werden wir euch auch erzählen, die heißt Long Game. Da gibt es ein Webinar, könnt ihr auf immocation.de/longevity, könnt ihr Webinartermine finden. Wir machen 2 Live-Termine mit unserem Arzt, da wird das viel, viel strukturierter. Jetzt wird es, wie gesagt, ein Gespräch. Und jetzt erzählen wir einmal unsere Geschichte. Jetzt hat Stefan gerade erzählt, deswegen fange ich an, quasi eine Geschichte von mir zu erzählen in diesem ganzen Kontext mit vielen Baustellen, die man dann bei sich entdeckt, wo man eben dran arbeiten will und muss. Und jeder von euch wird unter Garantie Baustellen entdecken, wenn er in dieses Thema reingeht. Ich habe angefangen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist fast schon 2 Jahre her, sehr viel konkreter noch das Thema zu managen, und habe angefangen, eine Bestandsaufnahme zu machen, medizinischer Natur, von mir selbst. Davor habe ich schon mich relativ okay und ich glaube teilweise auch gut gekümmert um Ernährung und Sport getrieben und so. Also nicht scheiße angefangen, aber teilweise noch ein Problem gehabt mit Rauchen, und kommen wir auch noch zu. Aber war oft schon in den Jahren davor eine sehr gute Version von mir selbst, würde ich sagen. Aber jetzt wollte ich wissen und reingucken und habe das auch ein bisschen vor mir hergeschoben, weil die Zeit nicht da war. Jetzt war dann die Zeit da. Ich gucke rein, gehe zu Ärzten, stelle fest, die wollen das gar nicht mit mir machen. Ich sage, ich will früh ein Krebsscreening. Ich habe das Gefühl, ich habe einen zu hohen Blutdruck. Daran wollten sie nicht arbeiten. Stefan wird gleich mehr darüber erzählen können. Auf jeden Fall finde ich irgendwann einen Arzt, Dr. Markus Drissler. Heute sind wir Freunde und haben zusammen eine Firma gegründet, nämlich Long Game. Und der macht auch das Webinar, ja. Und sitze vor ihm und er sagt, also komm, wir machen eine Bestandsaufnahme und gucken Blutwerte an, viel mehr als bei einem klassischen großen Blutbild, sondern Werte, die wir wirklich brauchen. Was kam dabei raus? Vor allem eine Sache, dass ich genetisch, ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, ja, genetisch eine Veranlagung habe, mehr Kalk in den Arterien anzulagern, was eben dann ja dazu führt, dass man irgendwann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt, ja, weil die Arterien irgendwann zugehen durch quasi die Plaques, die da drin sind, und dann löst das aus, dass kein Blut mehr zum Herz kommt oder weggehen kann oder wie auch immer, und dann kriegt man einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, was zum Tod führt oder hoffentlich man noch irgendwie gerettet werden kann, aber dann wahrscheinlich schon in den Jahren danach auch ein sehr viel schlechteres Leben hat. Und da habe ich ein großes Risiko, da gibt es einen Marker, der heißt LPA, Lipoprotein und dann ein kleines A, kann jeder von sich nehmen lassen, der ist auch erstmal unveränderbar, ich habe den mütterlicherseits vererbt bekommen, meine Mama, haben wir sofort natürlich auch getestet, hat das auch, ein Viertel aller Leute betrifft das, und da sagte Markus, das ist Grund genug, dass wir dich zu einem Herz-CT schicken, einem sehr modernen CT mit überschaubarer Strahlenbelastung, aber eins, wo wir wirklich dein Herz in 3D angucken können. Gesagt, getan, dort gewesen, schon direkt nach dem CT, also das an sich nicht schlimm, ja, ein bisschen Kontrastmittel, wird einem vielleicht ein bisschen schwindelig, aber es geht alles. Und dann kommt man in einen Raum und dann gab es einen großen Fernseher und da war mein Herz in 3D abgebildet. Sehr faszinierend, also wirklich ein mein Herz quasi halben Meter groß an der Wand, zum dran drehen, reinzoomen, alles angucken. Und der Arzt sagt, ja, also schlechte Nachrichten, kann man nicht anders sagen. In ihrem Herz ist Kalk drin und es gibt Plaques, die gehören da nicht hin und sie haben so viel Kalk da drin, dass das zu, also 0, weiß ich nicht, 1% oder irgendwas der schlechtesten in ihrer Altersklasse führt. Und das ist aber auch nicht verwunderlich, weil sie diesen LPA-Wert haben. Und sie wären genau der, der mit 50 am Herzinfarkt stirbt und dann die Kinder sagen, hä, Papa war doch fit und gesund. Gibt's reihenweise, meinem Opa ist genau das passiert. Ne? Und ist auch gestorben dann an dem Herzinfarkt. Und das, zum Glück kann man heute allein schon dieses LPA messen, dann kann man so ein Herz-CT machen und dann kann man intervenieren. Und was wir dann gemacht haben ist, und jetzt ist wahrscheinlich mein Risiko vom Herzinfarkt vom Tisch und das geht jetzt mehrstufig, erzähle ich euch einfach, wie krass das wäre, wenn ich das nicht entdeckt hätte und ich jetzt intervenieren würde. Was kann man tun? Jetzt kann man diesen genetischen Wert, also LPA, im Moment noch nicht verändern. Es kommen wahrscheinlich Medikamente, kann sein 2027, 2028 kriege ich ein Medikament, dass dieser Wert um 80-90% reduziert wird, dann bin ich quasi von dem Risikofaktor, eigentlich habe ich den vom Tisch, was unglaublich ist. Ein Viertel aller Leute haben das. Wahnsinn, wenn dieses Medikament kommt. Also muss man auf dem Schirm haben. Gibt's aber noch nicht. Im Moment kann man den nicht wirklich senken. Was man aber tun kann, ist, man kann, ich drück's jetzt laienhaft aus, bitte, ja, die Anzahl Partikel, die durchs Blut fließen, Cholesterin, die sich da festsetzen können, so einfach ist nicht, aber die kann man versuchen, möglichst zu reduzieren, indem man sein Cholesterin, hat jeder schon gehört, sein Cholesterin sehr, sehr strikt managt. Das kann man auch auf verschiedene Art und Weisen messen. Ich spare jetzt die ganzen Fachbegriffe, die es da gibt. Ja, die könnt ihr dann in diesem Webinar, da gibt es das alles strukturiert. Da gibt es dann auch hier, okay, das braucht man für eine Bestandsaufnahme, das muss man alles beim Blutbild abfragen. Auf jeden Fall möchte man dein Cholesterin wirklich perfektionieren, also extrem absenken, wenn man schon so quasi so solche Vorbedingungen hat wie ich. Das kann man tun durch Ernährung. Aber nicht sehr, sehr stark nicht so stark, wie wir denken, kann man es beeinflussen. Ich habe mich schon relativ gut ernährt, habe das weiter eigentlich optimiert und weiß schon, dass ich da auf einen Wert komme, der ist gut. Und ich habe grundsätzlich auch nicht so viel Cholesterin. Also mein Wert ist dann echt okay. Markus sagte zu mir, aber wir wollen hier absolut klar, wir müssen absolut Klassenbester sein. Du musst exzellent sein in diesem. Du musst dein Cholesterin so niedrig kriegen, dass ich dir zusätzlich ein Medikament geben möchte. Ja? Heißt Statin, kennen viele, die schon irgendwie mal mit Herzinfarkten oder so zu tun hatten. Sobald da jemand im Risikobereich ist, gibt es das ganz schnell. Das sorgt eben dafür, dass Cholesterin weiter gesenkt wird, ganz grob. Es hat relativ wenig Nebenwirkungen, gibt aber Nebenwirkungen, wie auch immer. Ich nehme das jetzt und bin seitdem exzellent gut. Mein Cholesterin ist so niedrig wie bei Kindern. Und deshalb sind wir sehr, sehr sicher, wenn ich, und das werde ich in 2 bis 3 Jahren wieder tun, ein solches Herz-CT nochmal machen, dass keine neuen weiteren Plaques dazugekommen sind. Gute Nachricht, die Plaques, die ich hatte, sind verhärtete Plaques, also ausgehärtete Plaques. Das heißt, die lösen sich nicht ab und geraten dann irgendwie in Verstopfen irgendwas und führen zum Herzinfarkt. Wenn man da noch quasi so weiche Plaques gefunden hätte, vielleicht auch welche, die schon im Entstehen sind, dann ist das teilweise deutlich gefährlicher, muss man noch mehr intervenieren. Das gab's bei mir nicht. Da habe ich auch gefragt, was ist denn unsere beste Einschätzung, die wir haben, Markus? Woher kommen denn jetzt diese Plaques bei mir? Sagt er, ja gut, du hast ja beschrieben, in deinen 20ern hast du gut gelebt, Scheiße gegessen, vor allem viel geraucht und solche Sachen gemacht. Das kombiniert mit dem LPA, wahrscheinlich sind die in dieser Zeit entstanden, mittlerweile ausgehärtet und wenn keine neuen dazukommen, dann werden die dich auch nicht mehr stressen. Du kriegst von denen logischerweise nichts mit. Also man spürt die nicht und hat auch keine Einbußen irgendwie. So, 90%, wie gerade gesagt, aller Herzinfarkte grundsätzlich sind vermeidbar. Nicht nur, weil es diesen LPA-Wert gibt, diesen genetischen Wert, der hoch sein kann, sondern weil man eben auch bei anderen, es gibt zum Beispiel bei meiner Frau ist so, die hat einen anderen Marker, von dem wir sagen können, wow, sie hat halt eine Tendenz, sehr viel Cholesterin zu haben, sehr viel schlechtes Cholesterin zu haben und das deswegen muss man das senken. Also es gibt mehrere Vorbedingungen und Risikofaktoren, die wir heutzutage kennen, die zu einem Herzinfarkt führen. Würde man die vom Tisch nehmen, bei jedem Menschen würde man 90% vermeiden der Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Also mindblowing für mich. Unfassbar, ihr könnt euch vorstellen, dass meine Mutter auch bei Markus von Markus mittlerweile eingestellt wurde mit Medikamenten, logischerweise. Auch da hat man Plaques gefunden im Herz-CT. Auch zum Glück nichts Kritisches, aber jetzt natürlich maximal aggressives Management, dass da nichts weiter passiert. Jetzt muss ich mein Leben lang Statin nehmen, finde ich das schlimm? Nein, ich merke ehrlich gesagt davon gar nichts. Bin ich vollkommen fein damit. Mache ich logischerweise, um dieses Risiko vom Tisch zu nehmen. krass, oder? Also ich habe es ja jetzt ein paar Mal schon erzählt, auch mal bei unserem Festival und so. Ich finde es immer wieder krass, wenn man es erzählt, was habe ich für ein Glück gehabt, das jetzt rausgefunden zu haben.
Überlege mal, wie oft du in den 39 Jahren vor dieser Erkenntnis beim Arzt warst. Ja. 39 Jahre lang hat dir keiner gesagt, dass du diesen Wert abnehmen musst, dass der schlecht ist und welchen Einfluss das auf dich hat. Überlege mal, 39 Jahre lang, ich könnte mittlerweile ein Buch mit diesen Geschichten vollschreiben, obwohl wir das jetzt erst seit einem Jahr so intensiv machen mit dem Arzt zusammen, ne, und vorher das quasi ja für uns gemacht haben. Aber du darfst dich nicht darauf verlassen, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sich um deine Gesundheit gesorgt wird, nur weil du regelmäßig zum Hausarzt und zu diesen ganz normalen Check-ups gehst.
Ich war beim Kardiologen mehrfach, sogar präventiv. Ich habe gesagt, ich will, das ist schon 7, 8 Jahre her, weiß noch, habe ich eine Untersuchung gemacht, da dann Ultraschall vom Herz und alles. Ich habe gesagt, ich will wissen, ob mein Herz potenziell gesund ist. Es ist krass. Und da wurde, obwohl das ist bekannt, also LPA ist jetzt nicht, man weiß das nicht seit letzter Woche, ja. Aber es ist nicht angekommen in der Medizin, dass man diesen Wert nehmen muss und dass es ein krasser Indikator dafür ist, zu sagen, ich sollte mal besser reingucken. Sehr wahrscheinlich ist da schon Kalk und wir müssen jetzt intervenieren.
Und also einfach, das ist halt so, weil man das so wirklich statistisch jetzt beweisen kann, ist das so schön greifbar. Ne? Aber durch die Bank, also dein Hausarzt ist nicht derjenige, der sich für dich um deine Gesundheit kümmert im Sinne eines strategischen Beraters, der alle Themen im Blick hat und dich durchführt. Genau, jetzt können wir mal Immobiliensprache sprechen. Genauso wenig wie der Steuerberater, der deinen Jahresabschluss macht, derjenige ist, der die große Vermögensaufbau- und Steuerstrategie für dich persönlich entwirft und durchsetzt. Weißt du, das ist aber not happening. Genauso wenig wie der Bankberater derjenige ist, der sicherstellt, dass du wirklich im Alter Vermögen hast und finanziell gut aufgestellt bist. Du bist einfach auf dem Irrweg, wenn du glaubst, dass das so passiert. Ne? Und es ist wirklich das LPA-Ding bei dir. Ich meine, ich kann gleich einmal von mir erzählen mit meiner Blutdruckstory. Es ist dasselbe. Mittlerweile haben wir natürlich auch alle Leute in meinem unmittelbaren Umfeld quasi durchchecken lassen und durch diese ganzen Routinen durchgeführt. Und guess what? Natürlich gibt es das auch in meiner Familie. Mein Großvater hat sehr früh Herzinfarkte gehabt, die ihn berufsunfähig gemacht haben, unter anderem. Ja, der hat 3 Kinder. Rate mal, wer erhöhte LPA-Werte hat. Ne? Also es ist einfach. Und keiner weiß es. Die Leute wissen es mit 60, wissen es die Leute noch nicht und haben dann einfach irgendwann einen Herzinfarkt im Zweifelsfall. Ne? Es geht jetzt nicht nur um Herzinfarkt und nicht nur um LPA, aber es ist so greifbar an diesem Thema und an dir jetzt auch mit deinem Beispiel, dass selbst die rudimentärsten Dinge, die du nur messen musst und die dann eindeutig als eine Zahl einem Risiko beizumessen sind, wo man dann was mit tun kann, dass selbst die nicht gemacht werden, wenn du dich nicht selber kümmerst. Also, so sehr bist du auf dich alleine gestellt.
Ja, das ist jetzt eine Dimension der Herzinfarkt, aber das ist eine sehr wichtige, weil das ist die Todesursache Nummer 1. Wir werden es gleich ein bisschen kategorisieren. Aber jetzt komm, genau, erzähl du mal Bluthochdruck bei dir.
Ja, ich mach's kurz, ne? Aber es ist am Ende ist es dieselbe Geschichte. Ich bin geboren worden mit einem kleinen Herzfehler. Ich musste operiert werden als Säugling. Das ist auch alles soweit erstmal gut gegangen. Es ist aber bekannt, dass eine Spätfolge dieser Operation Bluthochdruck im Alter ganz oft ist. Bluthochdruck ist wahnsinnig scheiße für alles Mögliche. Also es ist einfach einer der Top-Risikofaktoren für so gut wie alles, was im Körper irgendwie schiefgehen kann. Du hast schneller Herzinfarkte, schneller Schlaganfälle, also quasi Infarkte im Gehirn. Du hast schneller Probleme mit den Organen. Du hast also alles Mögliche läuft scheiße. Demenz entwickelt sich leichter. Also du hast alle mögliche Scheiße, wenn du Bluthochdruck hast. Bluthochdruck merkst du nicht. Du fühlst dich vielleicht sogar noch fitter, weil dein Kreislauf sehr stabil ist. Dein Körper gibt dir einfach gar kein Warnzeichen. Und was passiert und was auch mir passiert ist, du rennst dann als Erwachsener ab und zu mal zum Hausarzt. An sich geht's dir gut. Wenn du Glück hast, macht er auch noch jedes zweite Mal eine Blutdruckmanschette rum. Der Wert ist jedes Mal zu hoch gewesen bei mir. Das weiß ich heute. Und jedes Mal schickt der Arzt dich sinngemäß nach Hause mit, ja, nee, das passt schon. Wenn du nachfragst, wäre die Begründung, also A, haben hier alle so einen hohen Blutdruck, weil die sind ja alle gerade die Treppe hochgelaufen. Ja. Und B, muss man sich da auch keine Sorgen machen, das ist vielleicht ein bisschen erhöht, aber wirklich schlimm ist das nicht. Und C, sie sind ja auch noch jung. Und so wirklich, das ist wirklich die Story, die einem präsentiert wird. Selbst mir, der ich einen angeborenen Herzfehler eigentlich habe, wo man doppelt und dreifach hätte hinschauen müssen. Fakt ist, ich habe dann irgendwann, weil ich mich selber drum gekümmert habe und dann als allerletztes mit Markus zusammen das Einzige gemacht, womit man das wirklich final bestimmen kann, nämlich so eine 24-Stunden-Messung, wo man so eine Manschette über die Nacht trägt und das wird alle 15 Minuten wird quasi gemessen, den ganzen Tag, die ganze Nacht und so weiter. Und siehe da, ich habe echten Bluthochdruck. Ich habe einfach einen zu hohen Blutdruck und zwar permanent und nicht nur, wenn ich gerade beim Arzt die Treppe hochgelaufen bin und nervös bin, in Anführungszeichen, weil mir jetzt ein Arzt gegenüber sitzt. So ein Schwachsinn, warum soll ich da nervös sein? Ne? Und ich habe erhöhten Bluthochdruck und ich bin mit dem jetzt wahrscheinlich schon 20 erwachsene Jahre rumgelaufen. Gut möglich, dass das schon bleibende Schäden irgendwo hinterlassen hat und allerhöchste Zeit, das einzustellen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was man gegen Bluthochdruck tun kann, wenn man es denn weiß und dann konsequent handelt. Es ist wieder dieselbe Erkenntnis wie bei dir. Es hat sich niemand darum gekümmert, obwohl ich bei allen möglichen Ärzten war, obwohl ich sogar mit einer Akte rumlaufe, wo drin steht, guck bitte mal beim Herz genau hin. Der junge Mann hat früher mal eine OP gehabt und trotzdem macht es keiner. Und selbst als ich dann beim Kardiologen in Behandlung war und als der Blutdruck eingestellt wurde, haben die Ärzte sich irgendwann mit Werten zufrieden gegeben, von denen ich heute weiß, die sind okay. Die sind aber immer noch nicht optimal. Eigentlich hätte man da immer noch weitermachen müssen, was dann erst der Markus gesagt hat. Markus hat gesagt, wir wollen keinen guten Blutdruck, wir wollen einen optimalen Blutdruck.
Was auch statistisch erwiesen ist, ne? Da haben wir, glaube ich, auch eine Folie in dem Webinar dabei. Das wird einfach dein Risiko für diese ganzen Krankheiten nimmt zu, auch wenn du schon über 120 bist im Blutdruck. Zwischen 120 und 30 ist nicht so geil wie drunter.
Und du willst doch, ich verstehe dieses Ganze, ja, sie sind im Normalfeld. Also sie haben normale Werte, ja, aber normale Werte heißt, ich sterbe dann irgendwann im normalen Alter an den normalen Krankheiten. Das will ich ja nicht. Normal erfolgreich bei Wirtschaftlichkeit bedeutet, dass du das Durchschnittseinkommen hast und hinterher 1.500 Euro Rente. Das ist normal erfolgreich wirtschaftlich. Ich glaube, ich spreche jetzt für 95% der Leute, die den Immocation-Podcast hören, die sagen würden, normal erfolgreich reicht mir mindestens mal bei den Finanzen nicht. Ich möchte weit, weit, weit überdurchschnittlich erfolgreich bei den Finanzen. Ich möchte weit, weit, weit überdurchschnittlich erfolgreich bei Gesundheit, bitte. So, ja. Und also das war für mich echt das der Aufwachmoment, als ich kapiert habe. 20 Jahre lang hat es keiner gemacht. Ich musste es selber in die Hand nehmen. Wieder, ne, wirklich Werte, die man messen kann. Also nicht irgendwie Glaube dran und gut fühlen, sondern Werte, die man messen kann, die eindeutig bewiesen sind, um die sich nicht gekümmert wurde. Es ist wirklich, also ich glaube, das war für uns beide, weil das auch noch so auf 2 Jahre genau im selben Zeitraum passiert ist, ne, was uns echt einfach wachgerüttelt hat.
Ja, okay, ja, ja. Sorry. Wir kommen ja gleich zu, was das dann mit uns gemacht hat, dass wir jetzt hier darüber reden und so, weil das so krass ist. Genau. Und das, also du weißt, ne, beim Long Game, du hast ja die Bestandsaufnahme nicht gemacht bei unserem Long Game Event, ne? Wir haben also schon.
Ja, ich es vorher gemacht habe,
genau. Ja, genau. Wir haben quasi in der neuen Firma, die wir da gegründet haben, haben wir eine Bestandsaufnahme mit den Teilnehmern und da kann man eine 24-Stunden Blutdruckmessung auch durchführen, ohne dass ständig was aufgepumpt wird. Da kriegt man so ein Badge drauf und das ist, wo es neueste, relativ genau auch. Ich habe auch so eine 24-Stunden Blutdruck gemacht mit, da wird alle 15 Minuten der Arm aufgepumpt und jetzt eben diese mit sehr ähnlichen Werten übrigens. Nehme auch ich ein Medikament, ganz wenig, aber ein bisschen, was meinen Blutdruck senkt. Warum? Weil ich irgendwo eher im Bereich 130 beim Blutdruck meistens stehe. Wahrscheinlich normal, haben wir dann rausgefunden. Also, wir wollen aber unter 120 kommen, weil das eben perfekt und optimal ist. Bei dir ist die Intervention deutlich komplexer. Und auch, ja. Ihr kennt Stefan. Ja? Stefan ist, weiß nicht, ein Jahr lang oder wie lange auch immer, mit einer Excel rumgelaufen, wo er alles getrackt hat, was man tun kann gegen Bluthochdruck. Also rote Betesaft war mein Highlight, steigt mal ins Auto zu mir, wir sind irgendwo zusammen hingefahren ein paar Stunden, hat er, weiß ich nicht, 3 Liter rote Betesaft dabei. Ich hatte Angst um meine Autositze. Weil das bekannt dafür ist, Bluthochdruck zu senken. Du bist mit diesen ganzen Maßnahmen, die man selber, also Sport und ne, du tust alles und viel, bist du aber auch dabei rausgekommen, ja, das hilft, aber ich brauche trotzdem noch Medikamente, um weiter runterzukommen, ne?
Ja, es muss nicht bei jedem so sein, aber bei mir ist das so. Vielleicht auch, weil das ein bisschen resistent ist, dadurch, dass ich diese da wirklich physikalisch auch eine Veränderung habe. Aber ich habe es durchgespielt. Ne? Ich habe jedes, glaube ich, in Deutschland veröffentlichte Fachbuch zum Thema Bluthochdruck gelesen und habe restlos alles, was irgendwie studienbasiert klar ist, dass das wirken kann, habe ich ausprobiert Und in einer Excel-Tabelle, wirklich mit statistischer Analyse, mit Standardabweichungen und was auch immer, ist das wirklich bewiesen, so wie die Werte aussehen oder nicht, habe ich das durchexerziert. Also ich kann jetzt, glaube ich, viele Leute beraten, was Bluthochdruckmanagement ohne Medikamente angeht. Bei mir ist am Ende rausgekommen, ich brauche leider doch ein Medikament.
Ich weiß, wir haben mit 30 ungefähr, es ist 10 Jahre her, haben wir unsere Ernährung umgestellt. Also da habe ich ein erstes Buch gelesen darüber, dann haben wir irgendwie hier Dr. Greger und diese Sachen gelesen. Und ja, da war ich schon so auf dem Trip, eigentlich du brauchst gar keine Medikamente, wenn du dich gut verhältst und so weiter. Von dem Trip bin ich deutlich runtergekommen. Es gibt tolle und gute Medikamente. Heißt nicht, dass wir einfach blind irgendwelche Pillen draufwerfen, ja, das ist klar, sondern immer mit Maß und Ziel und mit einer klaren Intention, warum man das tut und mit vor allem einem Messen und gucken, was passiert und achten auf Nebenwirkungen und so weiter. Aber ich bin sicher, dass bluthochdrucksenkende Medikamente oder blutdrucksenkende Medikamente zum Beispiel und Statin, was ich jetzt nehme, essentiell sind und wirklich einfach Leben retten, wenn man sie richtig einsetzt. An dem Punkt sind wir mittlerweile.
Ja, und es sind am Ende, also es gibt Medikamente, die nimmt man, wenn man schwer krank ist, aber es gibt eben auch die Arten von Medikamenten, die kann man nehmen, um Risikofaktoren einzustellen und zu verhindern, dass man schwer krank wird. Ne? Und dann nimmt man die in quasi ganz kleinen Dosierungen, die machen keinerlei Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und es ist also, wenn ich verstehe, wenn man irgendwie eine Berührungsangst vor dem Wort Medikament und das muss ich jetzt dann für immer nehmen hat, aber am Ende, ganz ehrlich, ist das dann auch nur irgendein Stoff, den der Körper halt tagtäglich zu sich nimmt und verarbeitet, so wie ganz viele andere Dinge. Und du kannst ja nachweisen und messen, was er mit dem Körper macht und was nicht. Ne? Und das, also ich habe da auch am Anfang ein bisschen eine Berührungsangst gehabt und bin da aber mittlerweile voll von geheilt ist es ein bisschen ähnlich vielleicht auch wie bei das Immobilienthema. Also du kannst jedes Medikament googeln und findest dann mit Sicherheit auch 4 Horrorgeschichten auf Seite 1. Und genauso kannst du Immobilien googeln und findest, warum man jeweils nicht Immobilien kaufen sollte. Wenn man sich im Detail ernsthaft mit den Dingen beschäftigt, merkt man halt, dass die Welt etwas komplexer ist dass man halt möglicherweise, keine Ahnung, muss man irgendein Medikament nehmen und muss 2, 3 Werte überwachen. Und solange diese Werte nicht in die falsche Richtung laufen, ist halt die Welt in Ordnung. Und würden sie das tun, würde man es sofort sehen und müsste halt das Medikament einfach ändern oder so. Ne? Es ist einfach... Wie immer, man muss es halt verstehen und sich wirklich damit beschäftigen. Und dann ist es total in Ordnung. Also dann hat es bei mir zumindest diese etwas diffuse Angst oder dieses Unwohlsein total aufgelöst und ersetzt mit dem guten Wissen, dass ich einfach eigentlich dann einen riesen Risikofaktor für 1000 Krankheiten hätte, die ich nicht haben will, dass der jetzt aber einfach weg ist. Ja. So, super. Ja. Ja, meine Story, deine Story.
Ja, ich tauche jetzt ein bisschen auf und ordne das quasi einmal so ein bisschen medizinisch strukturieren und nochmal kommt in dieses Webinar, da erklärt das eben unser Arzt und wirklich gut, ist 100% kostenlos, immocation.de/longevity, könnt ihr euch anmelden, weil wir wollen uns hier nicht weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt will ich nur einmal die Klammer bilden, was wir ja eigentlich versuchen, wenn wir jetzt hier meinen Longevity und wir meinen eben, wie Stefan das auch gesagt hat schon, und es ist uns ein wichtiger Punkt, wir meinen ja jetzt nicht Biohacking, wir meinen auch nicht grundsätzlich den Alterungsprozess verlangsamen oder gibt es bald eine Pille, die uns nicht mehr altern lässt oder sowas. Also wenn es die gäbe, dann bräuchten wir jetzt diesen Podcast nicht aufnehmen und wir wüssten garantiert alle davon. Ja. Sieht nicht so aus, als ob die morgen kommt, sondern man muss da viel genauer reingucken. Und was eigentlich das ist, worauf wir heutzutage einen großen Impact haben können, aber es leider fast niemand tut, ist das Verhindern von vor allem 4 großen Krankheiten, an denen werden die meisten von uns sterben, wenn sie nichts tun. Vor allem werden diese Krankheiten aber dazu führen, dass sie 10 bis 15 sehr unglückliche Lebensjahre hinten rausbekommen. Das, was Stefan gerade meinte, was ja unfassbar schade ist, wenn dann die Freiheit im Leben da ist und du läufst quasi damit rum, dass du eine Chemotherapie machst zum Beispiel. Ja, ist auch klar, dass das Leben sehr viel weniger lebenswert ist. Du hast ganz andere Probleme und kannst sicherlich nicht die Welt bereisen und dich schöner Dinge erfreuen. Es gibt 4 Krankheiten, der eben Herzinfarkt oder auch Schlaganfall, am Ende quasi Verkalkung, Arteriosklerose. Ja. Es gibt Krebs, das wir alle kennen, was einfach brutal ist, eine furchtbare Krankheit. Es gibt Diabetes und es gibt Alzheimer, Demenz und diese ganzen Dinge. Und das sind die 4 großen Probleme, die wir haben. Und vor allem der Lebensstil und die Art und Weise, wie das heute funktioniert. Also es gab mal ganz früher irgendwann, als dann Penicillin, Antibiotika und diese Sachen kamen, da haben wir einen großen Sprung gemacht in Sachen, wie alt wurden die Menschen. Vor allem Hygiene hat sehr viel geholfen, auch, dass man das quasi als Gesellschaft auf die Kette gebracht hat. Und jetzt sind wir eigentlich am Punkt, wo wir auch gar nicht mehr so viel älter werden, wie man denkt. Ne? Dass die Statistik ist da schlechter, als man vermutet. Man glaubt ja irgendwie, die Menschen werden ständig immer älter. So ganz ist es nicht. Und das, wo wir eigentlich mit dem, wie wir es heute im Griff haben und mit dem Lebensstil, wie wir jetzt hier alle so gemeinsam leben, wahrscheinlich eben hinlaufen, sind diese vier Krankheiten, die auch noch oft von den ähnlichen Dingen begünstigt werden. Und sie haben alle das gemeinsam, dass sie über Jahrzehnte in unserem Körper entstehen. Ja, also Kalkablagerungen fangen wohl schon im Kindes-Teenager-Alter an in den Arterien. Und so baut sich das quasi über die Zeit auf. Und Krebs, weiß man auch, ist etwas, was natürlich ganz lange im Voraus entsteht. Und genauso Alzheimer oder Demenz und Diabetes. Ne? Das heißt, wir wollen uns um diese Big Four, wie wir sie nennen, wollen wir uns irgendwie kümmern. Gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, ich will nur noch rausgreifen. Also Herzinfarkt und Schlaganfall, haben wir gerade gesagt, kann man extrem viel schon mal dagegen tun. Bei Krebs reden wir auch davon, dass wir also wahrscheinlich 40-50% vermeiden können, so ja, je nachdem, welche Zahl man genau anschaut, was schon ein Brett auch ist. Und da geht's dann auch um eben ne, meinen Lebenswandel, was für Dinge ich tue. Also weiß man eben Sport, Ernährung, diese ganzen Sachen, werden wir gleich drüber reden, was wir da konkret tun. Und dann aber auch ein frühzeitiges Screening. Also das ist auch wieder, das löst auch so krass FOMO aus. Also ich maximal unangenehm, ich bin jetzt 40, bei mir steht also die erste große Hafenrundfahrt an dieses Jahr. Welches? Hast du schon eine Hafenrundfahrt gemacht? Nee, ne? Hast du schon gemacht? Hafenrundfahrt schon gemacht?
Darmspiegelung meinst
du? Ja.
Habe ich einmal gemacht, weil also es war eigentlich gar nicht wegen Vorsorge, es war wegen was anderem, weil wir was ausschließen wollten, aber ja, habe ich schon mal gemacht.
Okay, also ich mache die ganz große Nummer, da kommt glaube ich noch Speiseröhre dazu. Ich habe auch Magenkrebs quasi, gab es in der Familie. Ich habe oft Sodbrennen, deswegen sagt Magen, Speiseröhre wollen wir auch auf jeden Fall untersuchen. Und dann Magen und Darm, das kommt dieses Jahr jetzt auf mich zu als erstes Screening. Ist also wirklich auch erschreckend, wenn man sich damit beschäftigt, dass du kannst frühzeitig etwas wachsen sehen, was noch gutartig ist, wenn das haben viele wahrscheinlich schon gehört, ne? Aber dann kannst du es einfach wegnehmen oder wegklipsen sozusagen, ja, und dann wächst das auch gar nicht. Guckst du 5 Jahre später rein, kann es sein, deine Diagnose ist, du hast einen bösartigen Krebstumor, der kurz davor ist zu streuen oder schon gestreut hat, was dann automatisch bedeutet, du hast ein sehr hohes Risiko und wirst sehr wahrscheinlich jetzt sterben, ja? Das ist brutal. Also bedeutet, wir müssen halt dieses blöde Screening dann auch noch machen. Ist unangenehm, aber das muss man machen, muss man sich mit beschäftigen. Gibt es verschiedene Krebsarten, logischerweise Prostata bei Männern, Brustkrebs bei Frauen noch ganz oben. So, also muss man einfach Wissen tanken und dann gleichzeitig selber aktiv einen Plan managen. Auch das macht kein Arzt. Die empfehlen das natürlich so ein bisschen nebenbei und so, aber das muss knallhart in den Kalender und gemanagt werden. Also jetzt, das sind die vier großen. Wir gehen jetzt nicht weiter noch auf Demenz und Diabetes und so weiter. Das soll dann der Markus erklären. Aber nochmal, was ihr jetzt, glaube ich, hört, ist, wir versuchen nicht, das Altern aufzuhalten, sondern wir versuchen sozusagen den Verschleiß und die sehr langfristigen bösen Prozesse, die im Körper ablaufen, die der Körper irgendwie leider zulässt und wir ihm leider, weil wir die Gesellschaft so haben, wie sie haben, irgendwie von außen zuführen, die versuchen wir möglichst zu vermeiden, weil das dazu führen müsste, zumindest mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, die sehr, sehr viel größer ist, dass wir viele mehr gesunde, glückliche Lebensjahre bekommen. Und das Spiel spielen wir.
Es ist einfach krass, ne, wie man, wenn man sich jetzt das wirklich statistisch anschaut, wie du, also die Top 4 Todesursachen, dann dadurch, dass du insgesamt fit, du hast die Frage dem Markus mal irgendwann gestellt, was ist eigentlich mit den Rest, ne? Also woran stirbt man denn noch? Wie du im Prinzip auch auf alles andere damit einen Einfluss hast. Ja. Ein Beispiel war, wenn du in Summe dich einfach gut verhältst, wenn du gesund bist, wenn du fit bist, ist dein Körper widerstandsfähiger, ne? Also kann man sich alles vorstellen. Der gebrechliche 80-Jährige oder 90-Jährige und die 40-Jährige Version, die wir jetzt gerade sind, stell dir vor, du kriegst eine schwere Lungenentzündung. Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da nach einer Woche einfach wieder rausläufst? So, ne? Meinte Markus, ja klar, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Also, wenn du in Summe viel mehr Energie hast, fitter bist, mehr Widerstandskraft hast, dem mehr entgegenzusetzen hast, dann stirbst du auch an allen anderen Dingen, die am Ende zwar dann Lungenentzündung heißen oder Infektionskrankheit heißen oder was auch immer, stirbst du seltener. du hast seltener Stürze, wenn du einfach noch stärker und kräftiger bist im Alter und besser beisammen bist. Deshalb brichst du dir weniger oft die Hüfte, hast weniger oft Krankenhausaufenthalte, stirbst weniger oft an irgendwelchen Dingen, die dann im Krankenhaus schiefgehen können. Also du kannst schon, du kannst diesen ganzen riesengroßen Salat von Todesursachen, an denen die Menschen, wenn du 1000 Menschen untereinander schreibst, an denen die gestorben sind, du kannst auf die allermeisten davon einen mittleren bis sehr hohen Einfluss haben. So. Bei manchen ist es nur so mittel, weil kannst auch einfach richtige Scheißkrebsarten erwischen. Und bei manchen ist es so krass, dass du sagen kannst, okay, das ist hier eigentlich gerade auf Platz 1 und das kann ich aus der ganzen Liste rausschmeißen, wenn ich mich richtig drum kümmere. Und das ist, ich glaube, das haben die allermeisten Leute, und das hatte auch ich vor ein paar Jahren noch, nicht auf der Kette. Wie krass die Dinge, die wir alle für normal annehmen, wie krass die beeinflussbar sind. Ja. Und jetzt mal einmal alle Hand aufs Herz. Also es hat doch keiner von uns Bock. Also A, wollen wir alle nicht sterben. A, wollen wir alle nicht an so einer Krankheit irgendwann leiden. Ne? Und B, wissen wir alle, dass das irgendwann aber auf uns zukommt, weil das einfach jedem Menschen irgendwie im Alter passiert. Und daraus folgt irgendwie für mich fast zwangsweise die Erkenntnis, okay, ich muss irgendwas, was ich tun kann, muss ich tun.
Aber es ist krass, wie oft das so, ich glaube, weil man auch die Angst davor hat, was da rauskommt, deshalb nicht gemacht wird.
Ja, auch.
Also das ist, ich habe mit meiner Mama auch, ne, dann habe ich gesagt, hey, hier, dieses LPA ist serious. Also das musst du dir wirklich angucken. Weißt du, was übrigens rauskam? Ah, ja, das hat mein Arzt vor 8 Jahren genommen. Hat aber nichts dazu gesagt. Es gibt ein Blutbild von vor 8 Jahren, da hat man rausgefunden, dass sie ein LPA, noch mal krasser wie bei mir der Wert, also voll krass, und hat nicht reingeguckt. Da hat sie gesagt, ja, aber jetzt ist mir auch unangenehm, jetzt so ein Herz-CT zu machen. Sag ich, ja Mama, aber was ist denn jetzt, also wir gucken jetzt nicht rein und wir ignorieren, dass wir das Thema haben und dann gibt's einfach einen Herzinfarkt oder was? Also, aber klar ist deine Angst da, vor allem wenn du dann schon älter bist und so, aber
ich verstehe den Impuls, aber wegignorieren?
Ja, ja, natürlich.
Es erledigt sich ja nicht. Es kommt dann ja mit doppelter und dreifacher Härte in Form einer halbseitigen Lähmung nach dem Schlaganfall oder in Form einer Chemotherapie oder in Form von, die Kinder erleben leider den Papa nicht mehr auf dem Abiball, kommt das irgendwann. Also nur du kannst dich ja nicht wegwünschen. Also das ist so. Genauso wie du dir, also ich weiß, die Leute gibt's, die glauben, ich muss mir das nur ganz kräftig vorstellen und dann werde ich irgendwann reich. Ich bin überzeugt davon, dass das clever ist, sich da einfach aktiv drum zu kümmern. Ja. Und genau. Also das die Big Four, respektive das große Ding, das Becken von Themen, um die es eigentlich wirklich geht. Und wenn irgendwann eine Pille erfunden wird, die das allgemeine Altern, da streiten sich die Leute ja auch noch immer drüber, wie man das denn überhaupt messen will und was das eigentlich sein soll und Hallmarks of Aging und Aging Clocks und was auch immer so, aber wenn irgendwann eine Pille erfunden wird, dass einfach alles 20% langsamer in die falsche Richtung schreitet, ist toll, ne? Dann bin ich der Erste, wenn es bewiesen ist, der die nimmt. Aber im Moment gibt es das einfach nicht. Und was man aber tun kann, sind diese Dinge.
Ganz interessant, weil mit Alter, ne, und biologisches Alter und wie wird das ermittelt und so, also viele von euch werden dieses Whoop-Armband auch wahrscheinlich kennen, ne, was so ein Fitness-Tracker ist, der sich aber viel mehr beschäftigt. Der hat jetzt auch so ein Longevity-Ding da drin und so und ermittelt dann quasi einen Score, wie stark eigentlich der Alterungsprozess gerade ist. Und dann meint man jetzt, okay, ja, wie kann der denn irgendwie messen, was jetzt in den Zellen und so weiter? Nee. Was da die App ja weiß, und wo er sagt, daraus ermittle ich den Score.
Ist Verhalten.
Verhalten, genau. Wie viele Schritte machst du am Tag? Wie viel verbringst du in Zone 2 Ausdauersport, in Zone 5 Ausdauersport? Wie viel Krafttraining machst du die Woche? Wie regelmäßig gehst du ins Bett? Immer zur gleichen Uhrzeit, stehst du zur gleichen Zeit auf und schläfst gut? Wie ist dein
Alkohol? Trinkst du Alkohol? Genau. Machst du
also? Da kriegst du einen Score draus. Und siehe da, ich bin 30. Ja, gute Nachricht. Jetzt, wo ich eigentlich 40 bin, in Wuf. Aber das, also die Dinge hat man im Griff. Das ist eigentlich Alterung.
Ja.
Okay. Gut, nächstes Thema, Ernährung. Also wir machen jetzt gleich Ernährung, Sport, Schlaf als unterschätzter Hebel. Wir wollen über Big Fails noch sprechen. Wir können nicht so krass in die Tiefe gehen. Stefan hat mich schon ermahnt hier. Wir mussten gerade eine kurze, kleine Pause machen. Er hat mich gerade ermahnt, bei Sport, da darf das nicht so ausufernd werden, die persönliche Geschichte, die ich da erzählen möchte. Aber wir wollen euch also unseren Blick darauf geben und wie wir das handhaben. Und dann gibt's, wie gesagt, die ganzen Details und strukturiert im Webinar. Stefan, Ernährung. Wie ernährst du dich und warum? Du bist massiv abgestürzt auf dieses Thema. Selbst Markus, also Dr. Markus Trissler, der auch noch Ernährungsspezialist ist, kann man sagen, hat Sorge, sich mit dir über dieses Thema zu unterhalten, weil das zu anstrengend empfindet. Also ich bin gespannt, was
ich bin in der mir eigenen Manie auf das Thema abgestürzt einfach. Du hast mich damals draufgebracht, du hast die Ernährungssanduhr damals gelesen. Gibt es mittlerweile eine zweite Version, das war die erste. Und hast mir gesagt, oh, wie krass ist das eigentlich, wie schlecht irgendwie Zucker ist. Und damals, das erste Mal, habe ich verstanden, okay, Zucker ist nicht Zucker, sondern auch ein weißes Brötchen ist Zucker oder also eine weiße Semmel ist Zucker, Reis ist Zucker, Nudeln sind Zucker, Kartoffeln. Also all die Dinge, von denen ich mich primär zum Sattmachen ernährt habe, sind eigentlich Zucker. Und du hast mir ein Buch hingelegt, das mir, ich glaube, auf 200 Seiten ausführlich erklärt hat, dass das ein ziemlich großer Scheiß für den Körper ist, wenn man sich primär davon ernährt. Da habe ich gedacht, okay, ist interessant. Dann das nächste Buch zu dem Thema gelesen, das mir diese ganze Welt der pflanzlichen Ernährung und also was sind eigentlich alles gute Sachen, die auf den Tisch gehören, näher gebracht hat. Das war damals dann How Not to Die von Dr. Michael Greger. Ich gerade das letzte Buch sehe ich mittlerweile insofern ein bisschen kritisch, als dass er schon eine sehr dogmatische Sicht vertritt. Also am Ende quasi du merkst, er sucht sich schon alles so, dass halt rauskommt, dass man gar nichts Tierisches essen soll, dass also alles Tierische schlecht ist und dass das Heil der gesamten Ernährung darin liegt, dass man halt sich nur pflanzlich ernährt. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen differenzierter, erkläre ich gleich. Aber ich habe in der Folge mich dann einfach unglaublich viel damit beschäftigt. Ich habe sehr viel gelesen, habe irgendwann angefangen, selber die Originalstudien zu lesen, also mich wirklich im Detail dann mit den ganzen Dingen zu beschäftigen. Und das ist immer ein Hobby geworden. Ich habe das für mich zu meiner persönlichen Aufgabe gemacht, irgendwie mich so gut wie möglich zu ernähren, in allen Lebensphasen, egal wie und wo ich unterwegs bin, zu Hause, im Restaurant, auf Reisen. Irgendwie, ja, da sehr viel Zeit mit verbracht. Herausgekommen ist für mich erstmal, dass ich mich fast 7 Jahre oder fast 7 oder 8 Jahre mehr oder weniger pflanzlich ernährt habe. Also ich habe kein Fleisch, kein Fisch zu mir genommen. Ich habe keine Eier gegessen. Ich habe sehr selten mal irgendwelche Milchprodukte zu mir genommen, wenn überhaupt dann mal irgendwie ein Stück guten Käse oder sowas. Habe auf der anderen Seite versucht, dann das, was auf meinen Teller kommt, also das jetzt nicht zu ersetzen mit Scheißessen, also Pommes sind auch vegetarisch, ne, und Nudeln mit Tomatensauce, sondern ich habe dann versucht, ganz, ganz stark darauf zu achten, die Lebensmittel, die wirklich ganz tolle und gute Nährstoffe irgendwie in sich haben, so viel wie möglich zu mir zu nehmen. Ne? Also da merkt man dann im Detail schon dann irgendwie wieder ein bisschen unterschiedliche Listen und Prioritäten, aber es gibt ein paar Dinge, da sind sich dann eigentlich alle einig. Also Hülsenfrüchte sind gesund, echte Vollkornprodukte sind gesund, also nicht ein Brötchen aus braunem Mehl, sondern echtes Vollkorn, ne? Haferflocken oder sowas, frisches Obst, sehr viel Gemüse, dunkelgrünes Gemüse, also so Blattsalatgemüse und solche Sachen, Nüsse und Samen sind gesund. Also es gibt eine ganze Reihe von Lebensmitteln, die einfach tolle Eigenschaften haben, die wirklich gut sind, die dem Körper gut tun, die Energie liefern, ohne unnötige Kalorien mit sich zu bringen und so weiter. Und ich habe mich dann jahrelang darauf fokussiert, zu schauen, dass ich möglichst viel von den Guten jeden Tag zu mir nehme und möglichst wenig von den Dingen, die schlecht sind, wo ich damals die tierischen dazu gezählt habe in der Anfangszeit und dann halt insbesondere auch, es gibt einfach auch im Ernährungsbereich Sachen, die einfach scheiße sind. Also du willst einfach nichts Frittiertes essen, willst du einfach nicht, egal was. Du willst genauso wenig das in Teig frittierte Zeug beim Inder essen, wie du Pommes essen willst, wie du zu Tode in Fett rausgebratenes Zeug aus der Pfanne essen willst und so weiter, ne? Und mich mit den Dingen dann viel beschäftigt. Ich habe aber, also zwei Sachen sind passiert. Das eine ist, ich konnte so viel essen, wie ich wollte. Ich habe unendlich viel gegessen und trotzdem bin ich immer schlanker geworden. Ich war einfach spindeldürr irgendwann, weil die Nährstoffdichte bei diesen Lebensmitteln einfach geringer ist, weil das viel schwerer ist, wenn man sich so ernährt, überhaupt viele Kalorien zu sich zu nehmen. Dazu habe ich Sport getrieben. Ich bin unglaublich dünn geworden.
Darf ich ganz kurz nur, das ist ja der Grund, warum evolutionstechnisch sozusagen oder über die Jahre die Menschheit abgestürzt ist auf diese Scheiße, weil quasi sie es geschafft haben mit Zucker frittieren und diese ganze Sache, man muss ja die Welt satt kriegen, das war die primäre Aufgabe, die Kaloriendichte extrem zu erhöhen. Ja. Jetzt schwimmen wir aber in dieser Kaloriendichte, haben genau das andere Problem.
du kannst, wenn du dich so ernährst, wie ich das gemacht habe, auf diese Art und Weise, und das hat, nein, das hat lecker geschmeckt, Spaß gemacht, das war tolles Essen, das ist überhaupt nicht, ich habe da keinen Verzicht empfunden, ne? Gar nicht. Es gibt eine ganze Welt von Dingen, die da aufgeht, die man gar nicht kennt, glaube ich, an Lebensmitteln, die ganz toll schmecken, die man toll verarbeitet. Du kannst kein Übergewicht entwickeln. Ich glaube, es ist halt physikalisch unmöglich, sich so zu ernähren und übergewichtig zu sein, wirklich.
Ja, gut, würdest du jetzt Cashew-Mousse zum Beispiel, könnte ich drauf abkürzen?
Ja, okay, fair enough. Okay. Aber wenn nicht, wenn du dich einfach normal...
Normal ernährst. Weil ich finde dann schon so Cheat, so Halb-Cheat-Auswege auch in solchen Ernährungsformen, wo ich dann sitze ich halt abends da und spachtel mir ein Glas Cashew-Mousse und dann ist auch... 2000 Kalorien.
Das Ergebnis aber ist, ich bin immer dünner geworden und ich habe mich super gefühlt, also auch so mit Energieniveau und so, aber das Problem ist, eine Sache ist extrem schwer, die für mich dann deutlich später irgendwie immer klarer geworden ist. Es ist wirklich schwer, auf diese Art und Weise ausreichend viele Proteine zu sich zu nehmen. Erst recht, wenn man Sport treiben möchte und möchte, dass die Muskelkraft sich auch entwickelt. Also jetzt mache ich Kraftsport möchte auch irgendwie ein bisschen was aufbauen. Das hat, reden wir gleich drüber, hat wirklich riesengroße gesundheitliche Konsequenzen, positiv, wenn man Kraftsport betreibt und Muskeln aufbaut, für Frauen wie für Männer. Aber es ist extrem schwer, auf die richtige Eiweißmenge zu kommen, wenn man sich ohne tierische Lebensmittel ernährt. Und glaubt's mir, ich habe es wirklich versucht. Ich kenne auch die ganzen Begründungen, die man jetzt raushauen kann, warum das doch geht. Die Wahrheit ist, solange man nicht ausschließlich sich zu Hause ernährt, wo man alles im Griff hat und sich genau darauf fokussiert, dann einkauft und kocht, ist das super schwer. Geh mal zu einem Italiener ins Restaurant mit den Geschäftskollegen und versuch mal 50 Gramm Eiweiß zu dir zu nehmen, ohne was Tierisches zu essen. Ne? Also das Vegetarische, was du da bekommst, ist eine Pizza, die ist scheiße als Lebensmittel. Oder du kommst einen Rucola-Salat mit ein bisschen Parmesansplittern obendrauf. Das ist schon auch nicht vegan, das ist vegetarisch, aber auch kein Eiweiß. Du kriegst ja nirgendwo eine große Portion Tofu oder einen Haufen Hülsenfrüchte oder was weiß ich was. Das kriegst du einfach nicht. Also Protein ist ein Thema, ist echt schwierig. Dann gibt's ganz, ganz irreführende Studien, die nahelegen wollen, dass wenig Protein eigentlich gut wäre. Ich erspare mir das jetzt, das müsste man jetzt eine halbe Stunde herleiten, warum das alles riesengroßer Unfug ist, wie das hergeleitet wird. Aber der Punkt ist, spätestens als ich mich mit Kraftsport beschäftigt habe, habe ich irgendwann, ich weiß, ich habe lange gekämpft, weil du hast mir erklärt, du isst immer mehr Protein und ich habe gesagt, hey, ich bin gerade auf dem Trichter, irgendwie ist das alles gleich. Ich habe dann irgendwann für mich akzeptiert, hey, ich brauche diese Menge Protein, um überhaupt voranzukommen mit dem, was ich an Kraftsport mache. Und den will ich machen, weil ich die Muskeln haben will, weil die gesund für mich sind. Und deshalb habe ich irgendwann wieder angefangen, in Maßen tierische Lebensmittel zu mir zu nehmen. Das heißt, ich esse jetzt auch mal irgendwie ein mageres Steak. Ich versuche, wenn ich das kann, quasi Geflügel zu essen. Ich mache das da, wo ich es nicht anders hinkriegen kann. Zu Hause kaufen wir immer noch Hülsenfrüchte, Tofu und so weiter. Und ich finde das toll. Ich ergänze das mit veganem Eiweiß-Protein-Shake morgens und abends. Da spricht nichts dagegen. Kann auch jeder Arzt nochmal im Detail erklären, warum das genauso okay ist. Aber esse halt ab und zu auch mal was Tierisches jetzt gerade. Und schau einfach, dass ich mit allem, was ich gelernt habe, versuche, dass der Teller, der vor mir steht, mit so vielen guten Sachen, mit ausreichend viel Protein und ansonsten so vielen guten Sachen wie möglich, also viel Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte und so weiter gefüllt ist und dass da so wenig leere Kalorien und schlechte Sachen wie möglich drauf liegen. Also so wenig wie möglich weißer Reis, normale Nudeln, normales Brot, nicht irgendwie Butter in großen Mengen, kein frittiertes Zeug und all diese Sachen halt nicht. Ne? Und das versuche ich jetzt mittlerweile konsequent umzusetzen und das klappt auch ganz gut und damit habe ich das Gefühl, das ist jetzt so meine 95% Version mit, ich scheiß drauf, wenn ich mal wirklich mit meinen Eltern in irgendeinem Restaurant bin, wo ich merke, da gibt es jetzt irgendwie eine mega Leibspeise oder meine Großmutter hat mit 89 Jahren für die Familie gekocht und das ist leider nichts Gesundes, um Gottes Willen, also fuck it, ne, und ich esse auch eine Pommes, wenn ich mal auf dem Festival bin und sowas, aber ich versuche halt einfach, dass an 300 Tagen im Jahr ich mich sehr gut ernähre und von den übrigen Tagen wahrscheinlich noch an 50 Tagen ganz okay und ein paar Mal ist halt scheiß drauf. So, und das ist jetzt das, was für mich rausgekommen ist und sich gut anfühlt. Nach vielen, vielen Jahren hart drauf abstürzen.
Ja, ich erzähle nicht meine ganze Reise nochmal, die natürlich dann ähnlich ist, die Sachen, die gerade schon bei dir rauskamen, na, mit Protein und viel, viel Gemüse und solche Sachen sind, glaube ich, klar. Mir fällt es sehr, sehr schwer, immer wenn ich, ne, auf diese Fast Carbs zu verzichten. Also Teig. Ich finde einfach Pizza, Teig, Brötchen, Nudeln und so geht es, glaube ich, vielen. Ne? Daran sind wir, aber wir sind konditioniert daran gewöhnt. Und was ich so interessant finde, ist wieder, wir hatten es schon mal hier, diese Phasen, in denen du dich befindest, wo du dir gewisse Habits antrainiert hast. Ich weiß nicht, wie lange das war, 1-2 Jahre lang, wirklich nichts, aber gar nichts Süßes zu mir genommen, nachdem wir diese Anfangsbücher da gelesen hatten, irgendwie mit Anfang 30. Ich weiß noch, als ich dann das erste Stück Käsekuchen mir rausgelassen habe, weil ich dachte, ich führe jetzt sowas ein wie ein Cheat Day einmal im Monat. Unfassbar, das hat mir nicht geschmeckt, weil es so übertrieben süß war. Also es ist total krass, wie man sich umgewöhnen kann auch. Und das ist dann wieder, in welchem Fahrwasser bist du gerade? Welche Habits hast du gerade wieder? Und in welcher Phase befindest du dich, deine Ernährung? Das kann sich so schnell drehen. Und jetzt, ich habe jetzt gerade, wir mussten, wie gesagt, kurz unterbrechen gerade in der Zeit, weil du musstest deinen Sohn abholen und ich konnte kurz essen. Ich habe jetzt gerade eine große Portion Gemüse gegessen von Frosta, ja, das so ohne Zusätze und kann man sich schnell zu Hause machen. Dazu körnigen Frischkäse und 2 Eier. Und ich habe so ein bisschen so Soße von Mor, kennt man vielleicht jetzt von Mor der ESN oder anderen, so Teriyaki-Soße, wo aber kein Zucker drin ist, sondern Süßungsmittel, was wahrscheinlich okay ist. Achso, vielleicht kleiner Hinweis, diese Firma Long Game, die wir da aufgebaut haben, die machen auch einen Podcast, ja. Wir sind da auch teilweise, aber das machen vor allem der Markus und der Laurenz. Da gibt es einen Podcast, da gibt es auch eine Folge zu Süßungsmitteln, wo man eben gucken kann, also dann darauf abstützen will man dann am Ende wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem, das mache ich manchmal. Das war jetzt gerade mein Mittagessen. Ich bin gerade in einem Fahrwasser, das hat mir super geschmeckt. Ich habe mich total darauf gefreut. Wenn ich, also das jetzt zu essen, mich richtig freut, hochzugehen und das zu essen. Wenn ich jetzt 3, 4, 5 Tage lang McDonald's esse, beim Italiener essen gehe, diese Sachen mache, dann würde mir das, was ich gerade beschrieben habe, schon überhaupt nicht mehr schmecken. Hätte ich den Teller Gemüse jetzt essen und 2 Eier, ja, ganz nett, aber so. Und gerade habe ich mich richtig darauf gefreut. Und das ist einfach, glaube ich, ein großer Unterschied dann, an was man sich auch gewöhnt. Und das kann man immer wieder besser und schlechter machen. Und da hat man bessere und schlechtere Phasen. Ich glaube auch, dass ich ungefähr in diesem Ratio bin, wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich sind schlechte Tage dabei. Und man muss einfach, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, sich diese beiden Versionen von sich mal wieder anschauen und reflektieren. Hab's gerade wieder hinter mir, hab einen Cheat-Abend hinter mir, wo ich wirklich gesagt habe, so, okay, das mache ich jetzt Samstagabend. Ich freue mich, ne? Wir haben natürlich auch gerade Stress hier mit Baby und so weiter. Ich lasse mir Plain Cheeseburger raus bei McDonald's. Das ist gerade mein Favorite. Hat unser Sohn hier entdeckt, der sich einfach Plain Cheeseburger bestellt. Ich habe einmal reingegangen und gesagt, er hat ja vollkommen recht, das ist ja echt geiler Scheiß. 3 davon gegessen und danach noch in mein Skier Nutella reingerührt und so, also schon cheatig unterwegs gewesen an dem Abend. Und ohne Witz, in Woop, da kriegt man so ein Prozent Erholungswerte, 100 ist das Beste, hat man nie, aber wenn man ganz normal gut schläft, hat man 70, 80 oder so. Ich hatte unter 30 und war im roten Bereich, das habe ich normalerweise nur, wenn ich Alkohol trinke. So krass, ich bin wieder daran gewöhnt, dass ich mich gut ernähre, zuckerarm, proteinreich, ballaststoffreich, daran hat sich mein Körper gewohnt. Ein Cheat-Abend, jetzt also auch nicht komplett ausgerastet, ich habe jetzt nicht 3 Cheesy Crust gegessen und 2 Gläser Nutella, ne? Aber schon, ne? Ordentlich gecheatet. Ich habe in der Nacht geschlafen, als hätte ich 3, 4 Bier getrunken. Ja. Ist unfassbar. Und das wieder zu spüren, sich immer vergegenwärtigen, das ist, glaube ich, echt wichtig. Und in so ein Fahrwasser kommen, wo einem eben die guten Sachen dann auch, so wie du es gesagt hast, ne, wo sich die Welt eröffnet mit pflanzlichen Sachen und was da alles Leckeres gibt. Einfach mal reintrauen in dieses Fahrwasser, mal 1, 2, 3 Wochen konsequent zu sich selber sein und plötzlich merken, oh, das ist eigentlich auch ein ganz nettes Leben.
Und der Weg von dem Marco, den ich damals kennengelernt habe, als ich 20 war, zu heute, also bitte glaubt mir, egal wo ihr gerade steht, euer Weg zu vernünftiger Ernährung kann nicht weiter sein, als der, den Marco hinter sich hat. Das behaupte ich. Dieser Mann hat sich mit Esslöffeln aus Familiengläsern Nutella ernährt. Einfach als Abendessen unter anderem. Ja, und, war Deutschlands größter Fan bei McDonald's, der begrüßt die Aktion. Hat sich 3 Stück auf Vorrat nach Hause geholt, die er dann kalt gegessen hat und so. Also, genau, der Punkt ist, man kann das ja etappenweise machen und es geht auch gar nicht um den großen Verzicht auf alles, sondern darum, dass man ein paar gesunde Dinge rein, ein paar sehr schlechte raus und vielleicht dass die Anzahl, wie oft man die guten Dinge macht versus die schlechten, dass man das so ein bisschen verschiebt und das ist alles nur ein Gewohnheitsding, da fehlt einem einfach gar nichts hinterher, wenn man das irgendwie Schritt für Schritt macht. So.
Genau. Und ich bin natürlich so, also wir sind hier nicht, dass wir das alles perfekt machen. Also ich meine, ich suche mir immer, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Mandelmus, ne? Ich suche mir immer die Auswege. Ich merke, okay, dieser Skier schmeckt mir jetzt, hat viel Eiweiß, Magerquark. Da haue ich dieses Pulver rein, was es Geschmackssorten gibt, ja. Und plötzlich merke ich, oh, da kommt der zweite Scoop, der dritte Scoop, der vierte Scoop rein. Abends, dann isst du zwei davon, dann kannst du dir auch eigentlich so eine Schokosoße bestellen, in der kein Zucker ist. Und zack, merkst du, du baust das schon wieder in eine Richtung, was, das kann dann auch nicht gut sein, ne? Also muss man immer wieder drin rumschrauben. Aber lohnt sich extrem, allein für die eigene Energie.
So, gut, jetzt darf ich offiziell auf das Thema Sport abstürzen.
Genau, also das haben wir im Long Game Podcast auch schon ausführlich getan. Da könnt ihr es euch anhören, wenn euch das interessiert. Ne? Der Podcast wurde eben neu gestartet und in Anfangsfolgen bin ich ein paar Mal zu hören, dann Stefan. Da ist dann auch ein Arzt dabei und da habe ich das Gleiche gesagt zum Beginn, als es um Sport ging. Das ist der Moment, wo meine Frau sagt, oh je, jetzt darf ich über Sport reden. Was total cool ist, dass das so ein Hobby von mir geworden ist, weil ich habe immer Sport gemacht als Teenager, habe drei Sachen gleichzeitig gemacht, auch als Kind, in meinen 20ern überhaupt nicht, nur Karriere, einfach nicht dieses Thema. Ich habe einfach gesagt, brauche ich nicht. Es ist in meinem die Antwort auf meine Lebensfrage ist, ich mache eine erfolgreiche Karriere, der Rest, den werde ich dann schon irgendwie regeln. In den 30ern dann gemerkt, das funktioniert nicht, also Ende der 20er. Wir haben dann angefangen mit Morgenroutinen. Du hast irgendwann mal gesagt, 5 a.m. Club und so, und das machst du jetzt. Dann auch angefangen, morgens Sport zu machen, so Freeletics mit dem eigenen Körpergewicht, Burpees und so ein Zeug, ja, auf der Matte gibt es so eine App. Dazu laufen gegangen, das jeden zweiten Tag gemacht. Das war, ehrlich gesagt, Zwang. Fand es auch cool, sich so hart ranzunehmen, aber das war schon Zwang eher. Aber es war schon mal ein geiles Gefühl, morgens voller Energie in dem Job anzutreten. Ja, da mit Ende 20 noch Angestellter gewesen. Ich war so, bin morgens ins Büro gekommen. Nachdem du 200 Burpees gemacht hast, bist du ins Büro gelaufen und warst schon mal per se der Geilste in dir drin, weil du das gerade schon hinter dir hast. Wenn es dann noch geregnet hat und du warst bei Regen auf der Matte und hast 200 Burpees gemacht, du warst um 8 Uhr morgens nicht mehr zu schlagen. Ja, geiles Gefühl. Und von da aus ging es dann weiter, dass ich irgendwann mit Mitte 30 Ausdauersport entdeckt habe und dann so dieses Gefühl entwickelt habe, und das möchte ich jedem mitgeben, der sich da jetzt schwer vielleicht motivieren kann, weil wir werden es gleich unterstreichen, Sport ist für Longevity unfassbar wichtig, sowohl Ausdauersport als auch Kraftsport. Wir wollen zwei Dinge optimieren, wir wollen Muskelmasse haben, so viel wie es geht, und also ne, wir reden nicht über Bodybuilding und wollen auf die Stage und pumpen uns voll mit irgendwas, sondern wir wollen so viel Muskelmasse haben, wie es auf natürlichem Weg geht, weil sie nimmt ab im Alter und wir brauchen sie für ganz viele Dinge, ist sie sehr, sehr wichtig, und wir wollen so viel Sauerstoff, wie es geht, in unserem Blut transportieren können. VO2 Max ist dafür ein KPI, das ist quasi, wie gut ich in Ausdauersport am Ende bin, weil das extreme gesundheitliche Benefits mit sich bringt. Man sagt sogar, wahrscheinlich ist die VO2 Max, wenn man einen KPI hätte, der wahrscheinlich beste Marker, den ich nehmen kann, um zu gucken, wie wahrscheinlich ist es, wie alt jemand wird. Ja? Und das ist schon krass. So, also das wollen wir haben. Und das habe ich aber erst später entdeckt. Ich habe über VO2 Max bin ich eigentlich zu Longevity gekommen. Ich bin eigentlich reingekommen, weil ich Radsport plötzlich interessant fand, weil ich mir ein Fahrrad gekauft habe und gesagt habe, ich fahre damit jetzt einfach mal los. Das hat sich weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann Berge hochgefahren, habe meinem Radmarathon mitgemacht, und als ich über den ersten Alpenpass gefahren bin und einen Radmarathon gemacht hatte, war ich auch mal so in diesem Flow-Zustand, den man vielleicht manchmal vom Ausdauersport kennt, noch Musik auf den Ohren und unfassbar. Und dann war plötzlich dieser Gedanke, und der motiviert vielleicht jetzt den einen oder anderen, also ich habe die beste, die austrainierte Version von mir in meinen 20ern nie kennengelernt. Finde ich total schade. Zum Glück kann man in seinen 30ern auch noch an ein ziemliches Leistungsmaximum kommen. Jetzt bin ich gerade 40 geworden. Ne? Ich bin bei weitem nicht an mein Leistungsmaximum gekommen, aber ich habe eine Version von mir kennengelernt, die kann Alpenpässe mit dem Rennrad hochfahren. Das können viele nur, wenn sie sehr langsam fahren, aber ich habe dann Tour de France Etappen und so, mich auch virtuell
nachgefahren. Ich habe mir gerade ein E-Bike gekauft, kriege ich das jetzt auch?
Ja. Das hat sich sehr, sehr gut für mich angefühlt, dass ich auch die Priorität in meinem Leben eingeräumt habe. Sage ich nicht nur Arbeit, sondern ich mache das und ich tue das für mich. Und da bin ich richtiger Fan davon geworden. Und dann lernt man irgendwann kennen, oh, VO2 Max ist da so, ne, das könnte man vielleicht mal messen. Und dann checkt man, oh, das ist ein Indikator für Langlebigkeit. Und dann geht dieses ganze Thema Longevity auf, was man da eigentlich alles mit machen könnte. Und das habe ich, also das mache ich quasi bis heute noch Ausdauersport. Allerdings gibt es jetzt eine zweite Sportart, die Einzug erhalten hat. Und mit Ausdauersport meine ich sehr breit. Also ich mache am liebsten Rad, gehe aber auch laufen, kann man schwimmen, kann mir auch vorstellen, rudern zu gehen auf dem Rudergerät. Solche Sachen mache ich. Also ne, worum es drum geht, ist wirklich Ausdauersport eben wirklich jede Woche zu betreiben. Aber zum Zweiten eben auch Kraftsport zu betreiben. Und das war noch vor 3 Jahren für mich Kategorie, will sich aufpumpen im Fitnessstudio. Meine Frau hat ein bisschen eine Historie in dem Bereich und war also früher schon öfter im Gym und findet das auch schon attraktiv, wenn Männer Muskeln haben, und fand jetzt den dünnen Radfahrenden dann auch nicht so super attraktiv. Das war eine zusätzliche Motivation.
Das war fürs Kennenlernen okay, aber danach.
Genau, also das war dann eine zusätzliche Motivation zu sagen, ja, da können wir mal reingucken in das Thema, und dann eben mit über Longevity auch gekommen und festgestellt, wie elementar wichtig Muskelmasse ist und wie gesund es ist, um natürlich jetzt Muskelmasse zu haben, damit ich eben, wenn ich ein 60-, 70-Jähriger bin, und da nimmt die Muskelmasse nun mal ab, und das kann man deutlich abmildern, indem man dagegen trainiert und vor allem, indem man von einem höheren Berg Muskelmasse aus startet, die da abnimmt, dann kann man natürlich viel mehr Dinge im Alter tun, weil irgendwann ist die Muskelmasse immer halt entscheidend. Also ob ich noch vom Stuhl hochkomme, ganz hinten raus quasi, ist eine Frage der Muskelkraft, die ich habe. Ob ich 2 Stockwerke laufen kann, ist eine Frage der VO2 Max, die ich habe. Ja, und die nimmt eben auch ab mit dem Alter. Deswegen wollen wir beides so hoch pushen, wie es irgendwie geht. Und dann bin ich auf Kraftsport abgestürzt und habe einfach daran totale Freude gewonnen und möchte gerne den Zahn ziehen. Das ist mir wichtig, weil damit habe ich mich auch beschäftigt, zu sagen, ja, das erledige ich beides in einem. Ich mache jetzt sowas wie Freeletics. Das funktioniert nicht optimal. Das ist aus meiner Sicht dann eher ein bisschen verschwendete Zeit, weil wenn ich jetzt Burpees mache, also ne, so eine Liegestütze und dann hochspringe, dann wird das, wenn ich 10, 20, 30, 40 Burpees mache, irgendwann ziemlich anstrengend, und man merkt, man ist auch richtig am Pumpen, und dann hat man das Gefühl, naja, ich tue ja was für meine Muskeln, weil ich drücke mich da ja immer hoch, und ich tue irgendwie was für meinen Herz-Kreislauf, weil ich bin ja am Pumpen. Aber beides ist nicht optimal. Für meinen Herz-Kreislauf würde ich anders optimal trainieren, mit einem anderen Art von Intervalltraining, mit einem anderen Versuchen zum Maximalpuls zu kommen und dann wieder Grundlagenausdauer zu machen, bla bla, ja. Und mein Krafttraining sieht bitte so aus, dass ich irgendwie in einem Bereich von, ich kann ein Gewicht 8 bis 12 Mal hochheben, aber ich kann es eben nicht 20 Mal hochheben, trainiere, weil ich dann wirklich auf Muskelwachstum und Muskelkraft trainiere. Und deshalb splitte ich diese beiden Dinge. Und sollte auch jeder aus meiner Sicht tun. Ja, es ist schön, wenn man das mal kombiniert miteinander, aber grundsätzlich mal splitten. Und dann geht eine ganze Welt von coolen Themen auf, wenn man darauf Bock hat, im Krafttraining. Übrigens genauso wichtig für Frauen wie für Männer. Und glaubt uns, ja, wenn ihr euch damit im Detail beschäftigt, Frauen, ihr werdet nicht aus Versehen Bodybuilderin. Ja? Also ihr geht nicht ein paar Mal ins Gym und dann seht ihr Muskel, dafür braucht ihr keine Angst haben, sondern man sieht besser aus und gewinnt Muskelmasse, die man als Frau ganz genauso braucht, als Mann eben auch. Und dann geht eine ganz tolle Welt auf mit irgendwelchen Lifts und Übungen, die man machen kann, Squats, Deadlifts und so weiter. Da kann sich jeder Wettbewerbsorientierte, dem es geht wie mir, kann sich austoben und überlegen, was will er jetzt squatten und was will er deadliften. Wie arbeitet er darauf hin? Es kann ein wunderbares, tolles Hobby werden. Ist es bei mir. Hat mich fleißig auch zum Orthopäden gebracht, logischerweise, was ein ultra wertvoller Prozess ist. Bandscheibenvorwölbung habe ich. Ich habe einen Beckenschiefstand. Ich kriege also irgendwann, habe vom Joggen auch immer erstmal links untere Rücken plus Arsch Schmerzen bekommen. Das auch vom Krafttraining anfangs. Dann muss man da versuchen, dass man die Ausführung perfektioniert. Dann stärkt man irgendwann die hintere Kette und merkt, boah, krass. Ey, wenn ich jetzt gucke, ich habe 8 bis 10 Kilo von 0 bis jetzt Muskelmasse zugenommen. Ich sag mal 8, ja, nicht, dass ich übertreibe, man kann es ja nicht so ganz so genau messen, bis wir für Long Game Dexas kennen kaufen, was wir unbedingt tun sollten, by the way. Ich schätze, ich habe jetzt 8 Kilo Muskelmasse zugenommen in 2 Jahren, was ein sensationeller Progress ist. Zieht mir noch ein bisschen was ab, aber das ist, glaube ich, ein wirklich sensationeller Progress. Ich habe das Gefühl, ich bin in meinem Rücken und meinen Beinen und hintere Kette so stark wie noch nie und habe mein Ausdauerniveau irgendwie mindestens halten können. Und das lässt mich so viel fitter sein und so viel glücklicher sein, und gleichzeitig shaped sich natürlich auch irgendwie der Körper in eine Form, wie dann auch meine Frau sagt, wow, das ist echt cool, was zusätzlich wieder motiviert im Hier und Jetzt, ja, wenn man das erste Mal sieht, dass die Schulter eigentlich aus 3 Muskeln besteht und so, das macht einfach Bock und motiviert zusätzlich, und da kommen irgendwie Themen für mich alles zusammen. Es ist unglaublich gut für meine Gesundheit. Ich bin aus, ich kann mit meinen Kindern rumrennen. Ich vergleiche jetzt natürlich gerne, macht Bock, ja, auf irgendwelchen Spielplätzen und dann hebst du die Kinder hoch und rennst und du siehst, wie teilweise andere Väter am Schnaufen sind und so, ja, und merkst selber, du bist richtig in deiner Energie und kannst da richtig Gas geben. Ist ein super, super geiles Gefühl und gibt mir gleichzeitig noch ein Hobby, womit ich mich beschäftigen kann und was mir einfach große Freude macht. Also, ihr seid, wenn ihr Longevity denkt, ihr seid Sportler. Freundet euch mit dem Gedanken an und vielleicht ist er auch charmant. Ihr seid ab jetzt Sportler. Ihr habt einen Trainingsplan, der muss in euren Alltag passen und um den müsst ihr euch kümmern. Das ist euer Job. Auch da wird es wieder niemand für euch tun. Ihr seid ab jetzt Sportler und ihr werdet glücklicher sein, damit versprochen.
Und ja, das mag sich anfühlen, als ob man das im Hier und Jetzt eigentlich nicht braucht, weil das ist wie mit vielen anderen Themen. Es ist keine Kunst, mit 40 leistungsfähig zu sein und sich körperlich halbwegs gut zu fühlen, Treppen hochlaufen zu können, Sachen tragen zu können und so weiter. Ehrlicherweise haben schon verdammt viele Leute mit 40 Rückenprobleme. Das haben vielleicht manche schon von euch schon mal irgendwie gehabt. Ich hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall. Meine Frau hatte Rückenprobleme und also da hat es wirklich einen krassen Impact, finde ich, im Hier und Jetzt. Unter den Leuten, die regelmäßig wirklich Krafttraining, vernünftiges, richtiges Krafttraining machen, kenne ich nur sehr wenige, die überhaupt noch irgendwo am Körper solche Wehwehchen haben, weil das ganz oft sich durch ein entsprechendes Muskelskelett dann wirklich in Wohlgefallen auflöst. Aber das, was wir heute alles können, das ist wieder das, was ich mir versuche vor Augen zu führen, das ist halt nicht Gott gegeben. Also irgendwann nimmt die Ausdauer, nimmt die Kraft so ab, dass Dinge nicht mehr funktionieren. Und das heißt dann, ich möchte ja irgendwann noch reisen können, ich möchte mit meinen Enkelkindern spielen können. Ich kann vielleicht nicht mehr auf die Knie runtergehen, mit meinem Enkel spielen und dann einfach so wieder aufstehen. Ich merke dann, das ist eine Herausforderung. Was macht das mit mir? Ich werde es einfach nicht mehr tun. Ich sitze dann auf dem Sofa und gucke zu, ja, weil ich weiß, den Prozess da runterzugehen, das ist unangenehm. Ich sehe dabei scheiße aus, wenn ich da nicht richtig hochkomme. Vielleicht komme ich gar nicht richtig hoch. Das ist mir unangenehm. Ich mach's nicht. Und dann werde ich passiv und sitze rum. Oder ich merke, Treppen gehen ist für mich jetzt mittlerweile anstrengend. Erst recht, wenn ich noch einen Rucksack aufhabe. Ja, ich will vielleicht reisen, keine Ahnung, vielleicht mag ich Kreuzfahrten. Ich habe aber keinen Bock mehr auf irgendwelche ernsthaften Ausflüge, weil ich weiß ja nicht, ob ich da zwischendurch 3 Treppen hochlaufen muss und ich brauche einen Rucksack mit was zu trinken dabei. Also das hat ganz schnell irgendwann echte praktische Einschränkungen. Und jeder von uns kennt zig Leute, die im Alter bei weitem nicht mehr alles tun können, wo wir heute sagen, das gehört zu unserem reichhaltigen Leben dazu. Und ich bin wieder bei dem von vorhin. Der 70-jährige Stefan und der 80-jährige Stefan, der hat genauso viel Spaß daran, diese Welt in vollen Zügen zu genießen, wie der heutige. Der 80-jährige Stefan findet das nicht geil, zu Hause zu sitzen und Sudoku spielen, als beste Beschäftigung zu haben, die noch übrig ist. Wie traurig ist das, wenn man die Lebensjahre mit so einem Scheiß irgendwann verplempert, weil man nicht mehr fit genug ist, die Dinge zu machen, die wirklich cool sind. Aber aufbauen muss man es halt im Hier und Jetzt. Und deshalb, ich bin am Ende auf genau demselben Trichter gelangt wie du. Manche Sachen davon machen mehr Spaß. Klassische Beweglichkeits- und Stability-Programme machen mir überhaupt gar keinen Spaß. Da quäle ich mich trotzdem einfach irgendwie in der Regelmäßigkeit durch, die es braucht. Und habe aber das Gefühl, ich baue mir da jetzt eine Reserve auf,
ja, ja,
die sich wahnsinnig auszahlen wird. Plus, mal wieder ganz plakativ, unendlich viele Leute fallen irgendwann im Alter und das ist das Ende ihrer Beweglichkeit. Die werden immer tattriger und immer kraftloser und irgendwann stolpern sie eine Treppe runter und haben die Geschwindigkeit nicht mehr, sich abzufangen, haben die Kraft nicht mehr, sich am Geländer festzuhalten, stürzen auf den Boden, brechen sich die Hüfte, kommen ins Krankenhaus und danach werden sie nie wieder der Mensch, der sie einmal waren. Ende. So, das ist meinem Opa passiert.
Ja, genauso. Ja, ja. Passiert ganz viel im Alter.
Der war ein halbes Jahr später tot, weil er sich so sehr nicht mehr erholt hat von dem, was ihm da passiert ist. Angefangen mit einer gebrochenen Hüfte, weil er die Kraft nicht mehr hatte, sich abzufangen. Das lässt sich verhindern. Das lässt sich wahrscheinlich zu 95% verhindern, indem ich darauf achte, dass ich stark genug bin. Damit kann ich aber nicht erst mit 70 anfangen, nennt sich dann anaboler Widerstand. Der Körper verhindert irgendwann Muskelaufbau. Halten ist viel leichter als aufbauen. Deshalb muss man es in jungen Jahren aufbauen und dann das Leben lang halten. Ja, also das, glaube ich, die Sportstories, führt kein Weg dran vorbei. Und nein, regelmäßig spazieren gehen mit der Frau. Und auch nein, ich mache alle 3 Wochen Squash oder ich spiele Fußball in der Mannschaft, wo ich 80% der Zeit auf meiner Position stehe und ab und zu mal sprinte. Das ist leider kein vollständiges Sportprogramm, wie wir lernen mussten.
Deswegen, ihr seid ab jetzt Sportler. Ja? Ja. Und ihr solltet, also ich sage ja, würden wir beide immer ganz gerne, Power of Daily, mach's halt täglich, ja. Also ja. Das ist nicht plötzlich, du musst ja nicht krasses Zeug machen. Du kannst anfangen mit moderatem Kraft, gerade am Anfang sind die Erfolge so toll beim Krafttraining. Man kann so viel machen mit schon wenig und dann jeden zweiten Tag machst du Ausdauer, jeden zweiten Kraft, irgendwie ganz einfache Sachen starten. Ich könnte jetzt am liebsten würde ich 5 Stunden über Trainingspläne reden und so, das interessiert mich mega. Aber wirklich fahrt es rein, seht euch als kleiner Athlet, nicht als Profi, der dann irgendwelche Wettbewerbe, das ist alles Quatsch, aber seht euch als Sportler, seht euch als kleiner Athlet und managt euch. Und macht die Basis zuerst, das hast du gerade nochmal gesagt, möchte ich auch unterstreichen, Stability und diese ganzen Sachen. Also Kleinigkeiten, ja. Ich priorisiere meinen Rücken vor meiner Brust. Wir alle finden Bankdrücken geiler, aber wir alle haben eher ein Haltungsproblem und müssen die Schultern hinterkriegen. Ich priorisiere meine Beine vorm Oberkörper. Bizeps aufpumpen macht viel mehr Spaß, ist klar, aber Beine sind das, was ich brauche. So, das als Base erstmal. Und dann auch wirklich, dass ich weiß, dass ich diese Übungen gut ausführe, eher mal Einbeinübungen, quasi mit noch weniger Gewicht. Also wenn ihr uns hier zuhört, wir sind jetzt nicht blind irgendwie Maximalgewicht, sondern wirklich strukturiert aufbauen, dass man diese Bewegungsabläufe kann, weil das hilft einem nachher wirklich im Alter. Ja.
Genau. Gehen wir im Webinar auch, ne, wir gehen rein, zeigen wirklich auch konkret, wie sieht der einfachste Trainingsplan aus, wie funktioniert Cardio-Training, welche Arten braucht man und was kann man wie zu Hause machen und so. Genau, also immocation.de/longevity, da findet ihr die beiden Webinartermine, 100% kostenlos. Da gehen wir mit einem Arzt durch, der sich wirklich im Detail auskennt. Ne?
Genau. Möchtest du als nächstes erzählen, wie deine, also wir machen jetzt Schlaf, wir machen Big Fails und was wir selber tracken an Werten, kommt jetzt noch, ja, und dann müssen wir irgendwann den Sack zukriegen, aber kriegen wir hin. Ja. Ja. Ihr merkt Leidenschaftsthema. Möchtest du erzählen, wie du einschläfst?
Immer gleich.
Ja, das ist schon mal gut. Wie man weiß, ist das schon mal sehr gut.
Na, ich komme aus einer Zeit, wo ich gedacht habe, schlafen kann ich später, 5 Uhr morgens aufstehen, ist geil, habe ich mehr vom Tag und kriege ich mit Kaffee schon hin, wenn ich müde bin. Und das hat auch funktioniert, also vielleicht auch einfach, weil ich die unendliche Energie eines Mit-20ers auch damals hatte und so. Aber ich habe irgendwann für mich akzeptiert, dass Schlaf deutlich mehr für den Körper tut, als einfach nur weniger müde sein. Dass es einen riesengroßen Einfluss auf die Gesundheit langfristig hat, ob man gut und ausreichend schläft. Habe deshalb dann irgendwann auch da alles auf links gedreht, wie das im Prozess über Jahre hinweg gewesen, aber immer mehr Hebel eingestellt. Und ich für mich persönlich, und ich glaube, dass das deckt sich ein bisschen auch in der ganzen Schlafforschung und jeder, der Kinder hat, kennt das ja, dass das bei Kindern auch nicht anders ist, habe gemerkt, dass eine gewisse Gleichmäßigkeit und Routinen wahnsinnig helfen. Also ich gehe abends 7 Tage die Woche mit wenigen Ausnahmen zur gleichen Zeit ins Bett. Jetzt nicht ultra früh, aber so um 10 Uhr eigentlich. Ne? Und stehe morgens zur gleichen Zeit auf. Mein Wecker klingelt um 6.30 Uhr, habe also 8,5 Stunden im Bett, von denen ich behaupte, minus 5 Minuten schlafe ich auch wirklich, weil ich wahnsinnig gut und schnell einschlafe mittlerweile. Und dann gibt es viele Sachen, auf die auch jeder anders reagiert. Es gibt Leute, die können noch eine Tasse Kaffee trinken vorm Einschlafen, das macht gar nichts. Bei anderen Menschen wie mir hat es einen riesen Einfluss. Also ich kann mittags um 1 keinen großen Kaffee mehr trinken, wenn ich abends vernünftig einschlafen will. Ne? Manche Menschen sind bei rotem Licht, also bei einem klassischen Bildschirm, total empfindlich, andere weniger. Manche Menschen können problemlos irgendwie später Sport treiben oder viel essen. Manche Menschen nicht. Also ich habe ganz viele Sachen ausprobiert und für mich ist irgendwann eine Routine rausgekommen, die ich versuche, möglichst gleichmäßig zu halten und die für mich dafür sorgt, dass ich wahnsinnig schnell einschlafe, also wirklich auf den Punkt müde bin, schnell einschlafe und ganz toll und gut durchschlafe. Und die in der Schnellform ist ab 12 Uhr mittags kein Kaffee mit Koffein, möglichst kein spätes Essen mehr nach 19 Uhr, kein großes und schweres, kein rotes Licht, also nicht in Bildschirm gucken oder sowas nach 19 Uhr, also zumindest nicht in großen Computerbildschirmen und wenn dann irgendwie in Kindle oder sowas. Ich gehe ins Bett immer zur selben Uhrzeit, mache dann 2-3 Minuten so eine Atemübung, die mich ein bisschen runterfährt, einfach Teil dieses Rituals ist. Das Zimmer ist kalt. Das Zimmer ist komplett dunkel, so dass ich die eigene Hand vor Augen nicht sehe. Gibt's alles, können wir auch im Webinar erklären, was da Tipps und Tricks sind und sowas. lege mich dann hin in meinem dunklen, kühlen Zimmer immer zur gleichen Zeit nach diesen Atemübungen. Und also ja, es sind wahrscheinlich eher 2 als 5 Minuten, bis ich schlafe, wenn ich das so mache. Wenn ich das alles
liest durcheinander höre.
Ja, ich lese ein paar Minuten, ein paar wenige Minuten, dann fallen mir die Augen zu. Ja, genau. Aber nur im Kindle. Und wenn ich daran was ändere, wenn ich das durcheinander würfel, wenn das durch irgendwas durcheinander gewürfelt wird, dann schlafe ich, also ist um Welten schlechter ein. Also es kostet mich mit Sicherheit 1 Stunde Schlaf in dem gleichen Zeitraum, den ich in diesem Bett liege, wenn ich diese Dinge durcheinander mache. So. Und ich kenne so viele Leute, die mir erklären, sie schlafen schlecht,
ja.
Die aber noch nie versucht haben, mal wirklich konsequent, mal 8 Wochen am Stück, einfach all diese Hebel mal einmal auf rechts oder links zu stellen und dann hinterher mal kurz zu gucken, was ist jetzt bei mir wirklich, aber es mal einmal zu machen. Es ist wirklich pure Magie und es ist so ein tolles Gefühl, wenn du morgens aufstehst und das Gefühl hast, ich bin ausgeschlafen, ich bin erholt, ich bin leistungsfähig und es geht mir gut, ich bin irgendwie in meiner Kraft. Also klar schmeckt der erste Kaffee gut, aber ich bin nicht erstmal 2 Stunden am Arsch, bis ich irgendwie in Schwung gekommen bin oder so. Und ja, für mich war das eine Riesenerkenntnis. Und ich glaube mittlerweile, das haben wir uns jetzt so oft irgendwie erklären lassen, das, was man da vermeintlich an Lebenszeit verliert, weil man mehr im Bett liegt und die Augen zu hat, das kriegst du an Lebenszeit alles hinten dran geschenkt. Und obendrauf gibt's noch die Belohnung, dass du dich jeden Tag gut fühlst, weil du genug dich erholt hast. Ja, also ich glaube, du verlierst, selbst wenn du es ganz hart so rechnen willst, verlierst du natürlich keine Lebenszeit. Also du darfst einfach jeden Tag dich gut fühlen und darfst dafür ein bisschen länger leben. So, also ja, schlafen echt als Priorität, die man echt hart einfach durchziehen muss. Also einfach sagen muss, sorry, nein, bei uns gibt's keine Verabredung, wo um 21.30 Uhr die Gäste erst ankommen. Ist einfach, nee, dann lass uns halt irgendwie frühstücken gehen, ist auch gut, so, ne?
Ja, voll. Also das ist ja, das ist quasi die, was man ja bereit sein muss aufzugeben, ist im Zweifelsfall den Netflix-Abend, die Verabredung mit Freunden, ja? Was sicherlich, wenn man in den 20ern ist und am Wochenende nochmal anders und härter ist, aber ich habe wirklich den Wert darin brutal erkannt. Also ich, genau, versuche das auch umzubauen und mir diese Art von Verabredung oder Zufriedenheit an anderen Tagesscheiben zu holen. Ist aber, also muss man immer wieder konsequent sein, ne? Also wir haben jetzt auch, wir haben nochmal gedreht an der Konsequenzschraube, meine Frau und ich. Jetzt kam Anfang Februar unser Baby, um wirklich zu sagen, okay, eigentlich 20.30 Uhr hochgehen, spätestens 21 Uhr oben sein. Das ist ja brutal früh, aber ihr wisst alle, was passiert mit Neugeborenen, ne? Du brauchst einfach die Reserven, vor allem wir haben noch 2 größere, die dann auf jeden Fall safe um 6 Uhr wach sind, vielleicht um 5.30 Uhr. Und damit man einfach das rein, das ist natürlich schade, ne? Da hast du gerade die Großen ins Bett gebracht. Die Kleine schläft vielleicht gerade und dann heißt, jetzt gehst du selber ins Bett. Das ist schon frustrierend. Ja. Und dann, jetzt habe ich zumindest fokussiert irgendwie ein gutes Buch, dann habe ich noch 10, 15 Minuten Kindle, was mir Spaß macht, was Game Changer ist im Vergleich zu, ich nehme mein Handy, ist immer schlecht mit Handy, hast du gerade schon alles gesagt. Ne? Also Spaß machen tut es nicht immer, wenn man diese Routinen dann reinfährt, aber wenn man sie reinfährt, geht es dann einfach besser damit.
Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, also es gibt die Menschen, die abends dann wirklich produktiv sind, ne? Und da, wo dann auch vielleicht die Uhrzeiten einfach andere sind und so weiter, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich habe keine Dinge abends nach 22 Uhr gemacht, wo ich, wenn ich 80 bin, sage, geil, dass ich die Zeit in mein Leben investiert habe. Geil, dass ich die Serie geguckt habe. Ich habe da irgendwie meine Zeit verdüdelt, weil das gemütlich und schön ist, aber nichts gemacht, was mir ernster für mein Leben wichtig oder relevant ist.
Ganz tolle Formulierung.
Ne? Ich glaube, da darf man einmal irgendwie eine Bestandsaufnahme machen. Und wenn man unbedingt Netflix gucken will, ganz ehrlich, jetzt haben wir ja gerade gesagt, Ausdauer gehört ins Programm, irgendwie auch Cardio, Zone 2 Training gehört ins Programm. Ich persönlich habe mir einen Crosstrainer gekauft und habe eine Zeit lang einfach die Science-Fiction-Serien, die ich wirklich gerne sehen wollte, als Belohnung auf einen Crosstrainer angeschaut. Die wollte meine Frau eh nicht sehen, da konnte ich sie in Ruhe gucken, war richtig spannend. Nach 1 Stunde habe ich mich geärgert, dass der Sport vorbei ist. So, also so kann man es ja auch machen, wenn man die Zeit mit Netflix verbringen möchte. Dann macht man wenigstens was Sinnvolles dabei.
Yes, das zum Schlaf, wirklich wichtig. Jetzt kurz Big Fails, ist immer irgendwie so eine Kategorie, in der wir angefangen haben, bei Long Game zu denken. Es gibt aber ein paar Dinge, die musst du relativ schnell aussortieren. Stefan und ich sind haben leidenschaftlich Big Fails gemacht, würde ich sagen.
Experten rauchen.
Genau, also wir sind Experten im Bereich Big Fails. Rauchen, Alkohol, schlecht essen, viele andere Dinge im Extrem tun, extrem arbeiten, extrem Stress sich aussetzen. So, was meinen wir damit? Da muss man halt irgendwann mal sich sehr im Klaren sein, dass Rauchen nachweislich, weiß jeder von euch, unfassbar euer Sterberisiko erhöht, euch aufstellt für die schlimmen Krankheiten und darin massiv euer Risiko erhöht, dass ihr also auch noch viele glückliche Lebensjahre verliert, in denen ihr dann mit irgendeiner Scheiße zu kämpfen habt. Und das gilt logischerweise auch für übermäßigen Alkoholkonsum. Für die anderen Dinge, die ich gerade gesagt habe, das weiß man. Also das müsst ihr einfach rausfahren. Wir haben beide das Rauchen aufgehört. Wir haben leidenschaftlich gern geraucht. Wir haben alles Mögliche gern geraucht als Studenten. Und das, also toll, ja, Shisha war noch das harmloseste, aber als Spaß mal zum Schluss habe ich noch Vapes geraucht.
Ich habe mich gerade auch gefragt, wie sehr du jetzt im Detail gehst, Cora Publico.
Okay. Ja, kann man ja mittlerweile mehr ins Detail gehen aufgrund der Gesetzeslage, aber ihr wisst, glaube ich, was alles gemeint ist, was man sich da reinpfeifen kann. Wir haben auch einfach gern geraucht, also ganz normal auch Zigaretten einfach, ne, und so. Ich habe bis vor, also wirklich viele Jahre auch gar nicht geraucht, dann in den 30ern, dann wieder dieses blöde Vapen angefangen, zusammen mit meiner absoluter Big Fail, ja, Vapen, das schmeckt auch noch so gut, ist so gemein, also es ist so alltagstauglich, du stinkst nicht und also es ist so fies und da drin ist einfach Nikotin. Wahrscheinlich besser als jetzt Zigaretten rauchen, aber deine Big Fail muss auf jeden Fall raus, ja. Genau, Alkohol, bist du der Spezialist, würde ich sagen, also ich mag es auch gern, aber es ist also dir gelingt es in regelmäßigen Abständen, deine eigens aufgesetzte Regel für dieses Jahr nochmal zu brechen. Aber Alkohol ist auch, ne? Wer es in Maßen kann, ist super. Ich kann es mittlerweile, und das kann ich seit kurzem erst, seit ein paar Jahren, alle paar Wochen im Restaurant 1-2 Gläser Rotwein. Das kriege ich hin. Das habe ich davor nicht hingekriegt. Sobald ich das gemacht habe, habe ich dann wieder mehr getrunken. Also nicht gesoffen, ja. Also nicht morgens irgendwie eine Flasche Wodka reingestellt, wie ein Alkoholiker, so vom Gefühl her. Aber ich glaube, man darf es nicht so schwarz-weiß sehen, Alkoholiker, ja, nein, sondern, ey, wenn du ein Feierabendbierchen trinkst, ist schon ein Riesenproblem, ja, wenn du das jeden Tag tust. Und auch so 3-4 Mal die Woche einfach standardmäßig 2-4 Gläser Rotwein, das ist also ein massives Problem für deine Gesundheit. Ne?
Also das erschüttert bei vielen Leuten, und das hat bei mir auch echt mein Weltbild erschüttert, das zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe da echt Jahre für gebraucht, das zu akzeptieren, aber die harte Wahrheit ist, wenn du an 6 von 7 Tagen auf irgendeine Art und Weise Alkohol zu dir nimmst, weil du das mit Geschäftsessen, mit irgendwie Feierabendbier, mit Stress weg und am Wochenende dann mit jetzt ist ja Wochenende begründest, sorry, das ist einfach ein Alkoholproblem. Ne? Also das ist unglaublich ungesund und überhaupt nicht irgendwie sinngemäß ein Kavaliersdelikt am eigenen Körper, auch wenn das so verbreitet ist. Und es ist einfach wirklich schwierig, weil das auch immer schwieriger wird, das irgendwann wieder loszuwerden. Das war für mich wirklich ein krasser Prozess, weil ich habe mir das einfach knallhart angewöhnt über viele junge, lustige Jahre und habe noch immer einfach kein besonders gesundes Verhältnis zu Alkohol, würde ich sagen, weil es mir einfach schwerfällt, das in Maßen zu machen. Das erfordert im Vergleich zu vielen Dingen bei mir sehr, sehr viel Disziplin, mich da im Zaum zu halten. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen so. Und ich glaube, was da hilft, ist einfach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Was mache ich da eigentlich wirklich? Und wie verhalten sich wirklich andere Menschen um mich drumherum? Und da suche ich mir jetzt nicht die 3 raus, die am alleröftesten mit mir saufen gehen, sondern ich mache mal wirklich einen ehrlichen Blick. Guck auch mal irgendwie die Leute an, die weniger trinken und so weiter. Und wenn man dann merkt, ich bin eigentlich ständig überall derjenige, der am öftesten, am meistesten trinkt und besoffen nach Hause geht, da darf man, glaube ich, echt mal hingucken. Ja. Also es war bei mir definitiv Kategorie Big Fail. Und ich bin froh, dass ich da besser bin, als ich mal war. Aber das ist für mich das, was mir am allerschwersten fällt. Weil ich mag es einfach. Ich bin mir das ab und zu auch ganz bewusst, um Gottes Willen. Ne? Ich bin der Letzte, der auf einer Familienfeier nicht nachts um 2 Uhr besoffen ins Bett geht. Verstehe mich nicht falsch. Aber es darf halt nicht 300 Mal im Jahr sein. So, ne?
Überhaupt nicht. Ja. Auch nicht 100 Mal, ehrlich gesagt.
Auch nicht 100 Mal. Ja. Was in die Kategorie auch noch reinfällt, das ist mir nur wichtig, das noch zu erwähnen, ist übrigens auch Blutwerte und medizinische Daten über sich, die wichtig sind, nicht zu kennen. Also wer rumläuft und sein LPA nicht kennt, hat möglicherweise einen riesen Big Fail im Rucksack, das er einfach nicht kennt. Wer möglicherweise mit Bluthochdruck rumläuft, der nicht sauber diagnostiziert und behandelt ist, hat einen riesen Big Fail im Gepäck, den er nur nicht kennt, weil er nicht jeden Tag nach Qualm riecht und jeden Tag ein Bier öffnet. Aber das ist genauso scheiße. Ne? Also ist quasi die großen die großen Mistthemen aus allen Kategorien zur Seite zu schaffen, gehört in das Thema Big Fails rein. Und da liegt ganz, das Schöne ist, da liegt manchmal ganz, ganz viel mit ganz einfachen Mitteln, ja? wenn man mal wirklich hinschaut irgendwie.
Ja, genau. Also wäre logischerweise ein Big Fail überlegt, ich würde mein LPA nicht gekannt haben. Ne?
Wäre der biggest Fail von allen geworden.
Richtig. So, jetzt erzähle ich eine Geschichte, wie ich in Monau ankomme, auf Stefan treffe. Monau, da haben wir eine Immobilienmastermind. Stefan und ich machen jetzt seit 10 Jahren zusammen Unternehmertum. Und die Sache, in der wir am schlechtesten sind, ist Nein sagen, weil wir dann uns, also wir arbeiten viel an unserer persönlichen Freiheit. Dafür tun wir auch vieles von dem, was wir tun. Und haben uns vorgenommen, wir nehmen keine neuen Projekte an. Und ich komme in Murnau an, wo wir eine Mastermind vor uns quasi haben, immobilientechnisch, wie gesagt, und sitzen beim Abendessen. Und ich erzähle ihm, dass ich eigentlich nicht mehr anders kann, als dass wir dieses Thema jetzt Wolle nehmen müssen. Stefan sagt zu mir, also ich soll eigentlich gar nicht weiterreden. Und wie was dann genau? Jetzt gib mir mal 10 Minuten oder 15 Minuten. Und in dem Moment, nach 15 Minuten, sagst du dann, okay, du Arsch. Fuck, das können wir nicht mehr. Ja, wir müssen das machen. Das können wir nicht ignorieren. Das müssen wir eigentlich tun. Das muss man tun. Und oder so war's. Ne?
Ich hatte halt zu Hause ein Versprechen abgegeben, mehrmals, ja, dass wir nicht auf die Idee kommen, wieder von vorne anzufangen mit irgendeinem Business, weil wir eine tolle Idee haben. Weil wir so hart darum gearbeitet haben, aus dieser unglaublich anstrengenden Gründungszeit irgendwann uns wieder an die Wasseroberfläche zu arbeiten. Und ich weiß auch, dass ich wollte das auch selber nicht, weil ich das auch genieße, ein bisschen wieder Luft zum Atmen zu haben und Freiraum im Leben zu haben und Hobbys zu haben und Freunde zu sehen und so weiter. Und ich habe schon geahnt, weil du bist die Kategorie Mensch, die auch in Alaska noch einen Kühlschrankverkauf kriegt, wenn ich dich jetzt 10 Minuten reden lasse, dass genau das passiert, was dann passiert ist. Ja, dass ich am Ende auch bis zur Hüfte zumindest schon drin saß in dem Boot, in dem wir jetzt hier sitzen.
Genau. Und du hast mir auch gefragt, warum willst du das jetzt wirklich machen? Und die Antwort ist, weil man es nicht machen kann, finde ich. Und jetzt, also bildet euch eure eigene Meinung, was war quasi vorangegangen passiert. Ich habe eben Dr. Markus Trissler kennengelernt, also Trizzy, ja, Markus saß ihm gegenüber da, er sagt mit mir so und so, sieht er dann Longevity und wir machen jetzt die Bestandsaufnahme, wir machen das, wir werden messen, wiegen und machen erstmal einen Ultraschall und dann gucken wir, wo du stehst und dann bringen wir das langfristig hin. Er hat gesagt, ey, wow, so sinngemäß darf ich du sagen. Und er so, ja klar. Und ich so, ey, Markus, ich bin unfassbar happy, gerade hier zu sitzen. Ich habe also keinen Arzt bisher kennengelernt, der quasi dann wirklich so denkt und mir zuhört und dann sich Zeit nimmt, um diese Dinge zu managen. Das ist sensationell. Da mit ihm durch die Reise durchgegangen und dann schon gesagt, so du, ey, das müssen doch viel mehr Menschen machen und verstehen und damit muss man sich beschäftigen. Er sagt, ah ja, er hat mal schon mal irgendwas wie einen Podcast irgendwie angefangen aufzunehmen oder irgendwas. Und ich sage, du Podcast und so und kenne ich mich mit aus, haben wir gemacht im Immobilienbereich. Lass uns mal sprechen. Da habe ich ihn eben relativ spontan, man hat sich dann besser kennengelernt, ne, nach Monau eingeladen. Dort war unser Immobilienmastermind, 30 Immobilieninvestoren, die waren auch alle begeistert von diesem Thema. Wir haben über das geredet, was ihr gerade hier gehört habt. Nur, dass wir dann Markus da hatten, der dann quasi wirklich als Arzt da ein bisschen Vortrag gemacht hat. Und gleichzeitig ist unser geschätzter Kollege Laurenz, ja, junger Typ in seinen 20ern, extrem talentierter BWLer, ja, wenn man so sagen darf, war an einem Punkt, wo er gesagt hat, so hey, also wir haben schon ein paar Jahre quasi zusammen, er hat was gemacht, auch mit und rund um Immocation, und gesagt so, hey, ich würde irgendwie gern, irgendwie ist es schade, dass wir nicht enger zusammen, gibt's nicht irgendwas? Und wir halten sehr viel von Laurenz, dem, was er aufstellen kann. Und dann war da irgendwie eine Gemengelage, wo ich sage, ey, wir machen das ja, also wir werden es nicht wieder so machen wie bei Immocation, dass wir das quasi alles tun, aber wir haben eigentlich das Rezeptebuch, wie wir wirklich vielen Menschen helfen können. Und Markus hat auch das Rezeptebuch, haha, nein, Spaß beiseite, also Markus, der Arzt, kann ja wirklich Rezepte ausstellen, wenn er eben Patienten behandelt und so, und dann haben wir gesagt, ey, das ist eine brutal starke Kombi, wir wollen das so aufsetzen, dass das für viel mehr Menschen zugänglich wird, dass es dazu Inhalte entstehen, und dann haben wir zu viert eine Firma gegründet, die heißt Long Game, irgendwie sinnigerweise. Ja, es ist ein sehr langfristiges Spiel. Wir wollten schon immer langfristig denken, auch beim Vermögensaufbau. Und das ist jetzt, also Laurenz hat das zu mir gesagt, die Tage, ne? Wir sind jetzt auch schon ein Dreivierteljahr sind wir dabei, ne? Ein bisschen mehr sogar. Also es geht bald ins Einjährige. Wir haben viel vorbereitet. Vor allem ist vor ein paar Wochen dann eben der Podcast live gegangen. Wir haben ein Programm ins Leben gerufen, auf das ich unfassbar stolz bin. Bisher gab es nur wenige Pilotteilnehmer, wenn man so will, wo man eine komplette medizinische Betreuung für ein halbes Jahr bekommt, inklusive einer Bestandsaufnahme vor Ort. Da wird man auf Fahrräder gesetzt, da wird Blut abgenommen, Ultraschalls gemacht, alles. Wir sind gerade dabei, eine Privatklinik quasi zu gründen und so ein Zeug zu machen. Total irre. Hätten wir niemals gedacht, dass uns irgendwie unsere unternehmerische Reise an diesen Punkt bringt. Aber jetzt können wir da einem zweiten Leidenschaftsthema echt nachgehen. Und vor allem sind wir super happy, wenn ich das höre, was Laurenz und Markus in dem Podcast erzählen, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich denke, das ist exakt das auf einem Niveau, wie es jetzt detailliert genug ist, aber jeder Nicht-Mediziner verstehen kann, so dass wir hoffentlich möglichst viele Menschen damit erreichen, dass sie anfangen, das in der Praxis umzusetzen. Und wahrscheinlich bauen wir auch noch was ziemlich Cooles, wie es die Leute mit uns umsetzen können, aber mindestens mal lernen die Leute dann das, was sie brauchen, damit sie selber umsetzen können. Also ich bin super happy und sehr, sehr gespannt, und wir möchten euch deswegen ja auch hier mit diesem Podcast einladen, zu schauen. Schaut euch longgame.de an, schaut euch den Podcast an, kommt ins Webinar, wo wir das alles im Detail erzählen, und dann freuen wir uns auf eure Longevity-Reise.
Ich glaube wirklich, also am Ende hat mich daran die Idee fasziniert, dass wir es möglicherweise schaffen können, mit dem, was wir die letzten 10 Jahre gelernt haben, einen riesengroßen Impact auf das Leben von Millionen von Menschen zu haben. Ne? Also im wahrsten Sinne Menschenleben retten und verlängern. Also Kindern ihre Papas bewahren, Männern ihre Frauen bewahren, Enkelkindern glückliche Stunden mit ihren Opas bescheren, so, ne?
Also hey, was schon passiert ist, was irre ist. Ich weiß noch, wo die ersten Leute nach Immocation vor 10 Jahren, vor 8 Jahren auf Stammtisch haben, so, ihr habt mein Leben verändert. Ich habe 2 Wohnungen und ich habe das gar nicht an mich rangelassen, dass wir jetzt Leben verändert haben, also die Community und die Firma, nicht, ne? Nur Stefan und ich in Person. Und jetzt haben wir erste Teilnehmergeschichten von Long Game, wo wirklich quasi Leben gerettet wurden, wo du mehr, oh, da wurde etwas entdeckt, was jetzt entfernt wurde, was in Kürze bösartig geworden wäre, als Beispiel. Oder da wurden LPA-Werte entdeckt, beim Viertel aller Leute zu hoch, logischerweise, weil es statistisch so hoch ist, die wir vom Herzinfarkt bewahren werden. Brutal.
Ich glaube, also, ne, Markus hat irgendwann gesagt, rein medizinisch gibt es eigentlich keinen großen Zweifel daran, dass das machbar ist, den Herzinfarkt und den Schlaganfall aus den Top 10 der Todesursachen rauszuschießen, ne? Wo er im Moment auf Platz 1 ist. Das will ich schaffen. Ich will, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass das passiert. Wir haben alles in der Hand, was es dafür braucht. Wir wissen, wie das funktioniert, dass man Menschen erreicht. Wir wissen, wir haben jemanden, der dieses Wissen hat. Das möchte ich machen. Das ist einfach ein Lebensprojekt. Das ist einfach geil. So, deshalb hast du mich dann gekriegt in dem Moment. Ich habe es dann zu Hause, also ich habe mir einen ordentlichen Anschluss abgeholt, erstmal für die Aktion, aber ich habe inhaltlichen Beistand bekommen für das, was wir da inhaltlich tun wollen. Ich glaube, es ist das einzige Thema, mit dem ich da jetzt durch die Tür kommen konnte.
Oder? Ist unangreifbar, so ein bisschen inhaltlich, ja.
aber das ist einfach wirklich ein, das ist, also was kann man Tolleres machen, ne? Und gleichzeitig ist es halt auch ein riesengroßes Thema, wo man wieder so viel lernen, erzählen und so weiter kann. Also es macht mir eine Riesenfreude, drin zu sein. Und ich möchte mal behaupten, Marco hat jetzt zweimal den Podcast und das Webinar erwähnt.
Long Game Podcast, ja?
Genau, ich wollte es gerade sagen. Also ich weiß, nicht jeder von euch hat vielleicht, das steht an demselben Punkt wie wir, da so eine natürliche Begeisterung für zu haben. Vielleicht können wir euch bei der Begeisterung für eure eigene Gesundheit abholen, bei dem Wunsch, keine Schmerzen zu haben, lange zu leben, die Kinder aufwachsen zu sehen. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre, den Partner zu verlieren und wie schön das wäre, wenn der sich mehr Mühe geben würde, dass er nicht früh verstirbt. Das wünscht sich mit Sicherheit eure Partnerin, euer Partner von euch auch und so weiter und so fort. Ne? Also wahrscheinlich hat jeder von euch ein Interesse daran, das, worum es hier geht, für sich eigentlich irgendwie umzusetzen. Auch wenn der Bock darauf, da jetzt einzutauchen, vielleicht noch nicht so groß ist bei jedem. Ich möchte euch wirklich von Herzen einladen. Ich glaube, das ist der wichtigste Podcast, den ihr in eurem Leben hören könnt, ist der, den wir da gerade machen. Nicht, weil wir den so geil machen, sondern weil es 100% um diese Themen geht, die wirklich es könnte nicht größer sein, der Einfluss auf euer Leben und eure Gesundheit, als das, was wir da machen. Ja. Nehmt euch die Zeit, hört rein. Das heißt, Long Game Podcast findet ihr auf jeder Podcast-Plattform. Geht da mit der Geisteshaltung ran, dass ihr jetzt tatsächlich möglicherweise mal 1,5 Stunden euch mit dem Thema Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigt. Nicht, weil das geiler als jeder Roman und jede Netflix-Serie ist, sondern weil man das einmal verstanden haben muss, wenn das verdammt nochmal die Nummer 1 Todesursache ist, an der wir alle sterben. Und dann versteht, warum welche Dinge funktionieren, die man daran ändern kann. Das hat man den Rest des Lebens im Rucksack, im positiven Sinne, wenn man das einmal verstanden hat. Hört es euch irgendwie, hört es euch beim Sport an, nebenbei, was auch immer, irgendwie. Aber Hauptsache, ihr nehmt euch die Zeit und hört es euch an. Es ist wirklich, ich glaube, es kann nicht wichtiger sein. Und für diejenigen von euch, die sagen, ey, geht das auch irgendwie kurz und kompakt, dass ich da mal irgendwie einen Fuß ins Wasser halten kann, mal verstehe, was habt ihr eigentlich? Und den Arzt mal, dass mir mal Mediziner erklärt, so, geht in das Webinar. Ne? Also das wird unser Versuch, in 90 Minuten, maximal 2 Stunden, so kompakt wie möglich mit einem Arzt durch diese Themen so durchzugehen, dass da wirklich wahnsinnig viel hängen bleibt. Schnappt euch eure Partnerin, euren Partner, jeden, der es mitkriegen soll. Nehmt euch die Zeit. Es wird einen Termin abends geben, es wird einen Termin werktags, glaube ich, zu einer Uhrzeit morgens geben, je nachdem, was euch leichter fällt. Ihr werdet rausgehen und werdet sagen, das waren möglicherweise die 2 bestinvestiertesten Stunden dieses Jahres.
So. Ich bin auch wirklich stolz auf den Inhalt. Also das Webinar, was wir da zusammengestellt haben, also Markus und Lawrence zusammen, ist sensationell. Ich habe gerade geguckt, 2. Juni um 19 Uhr oder 17. Juni um 9 Uhr. Ne? Das sind die beiden Live-Termine, die es gibt.
Die findet die Webinar-Termine, könnt ihr euch anmelden mit einem Klick auf immocation.de/longevity. Da sind die Webinar-Termine, 2 Stück. Und den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, unter Long Game Podcast.
Ja. Gebt dem Thema eine Chance, wirklich. Es macht euch unfassbar happy, weil ihr so performant sein werdet im Hier und Jetzt. Jetzt unsere eigene Longevity-Plan noch kompakt mit quasi, was nehmen wir für Medikamente, was gucken wir uns an. Soll ich mal ein bisschen anfangen? Ja? Ich kann da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dann geht das wieder eine Stunde. Ich mache das jetzt ganz, ganz schnell. Ich nehme Statin als Medikament, wie gerade schon gesagt, um Cholesterin zu senken, ist, glaube ich, klar.
Aber du machst all die, also es geht jetzt nicht um Medikamente, du achtest auf deine Ernährung, du machst Sport, Kraftsport, Ausdauer, du schläfst, du hast die Big Face, du machst das alles und jetzt reden wir über diesen Aspekt, man kann auch Dinge zu sich nehmen, die auch was machen und manchmal sind die auch gut.
Ja? Ich rede jetzt gleich sogar über den ganzen Plan kurz einmal drüber, aber okay, ja, genau. Also, ja, ja, okay.
Also, es ist immer so wichtig, weg von diesem, es geht hier um Pillenschlucken.
Voll. Es ist auch ganz, ganz wichtig. Also erstmal die Basics sicherstellen. Jetzt, ja. Andersrum. Fangen wir mal andersrum an. Ich mache alle paar Wochen, paar Monate, je nachdem, in Abstimmung mit Markus, logischerweise, mache ich ein Blutbild und gucke mir verschiedene Werte an. Und ich versuche mich erstmal weitestgehend optimal zu verhalten, mit Sicherheit nicht perfekt, aber die 90-95% Variante und sage, okay, das ist meine Absprungbasensachen Ernährung, da gucke ich mir zum Beispiel auch an, wie ist mein Langzeitblutzucker, wie ist mein Cholesterin, logischerweise die ganzen Mikronährstoffe und das gucke ich mir regelmäßig an und entsprechend steuere ich zusätzlich dagegen, wenn es nötig ist. Ja? Und bei Cholesterin ist es unbedingt nötig, wegen vorhin hergeleitet meinem potenziellen Herzinfarktproblem durch den erhöhten LPA. Außerdem möchte ich trotzdem natürlich einen Blutdruck haben, der super in Range ist und meine Messungen, wenn ich gar nichts nehme, sind eher ein bisschen drüber. Deswegen nehme ich blutdrucksenkende Medikamente ganz wenig. Drittens nehme ich seit neuestem, hast du mir noch die Packung geschenkt, weil du nimmst es nicht mehr, ein SGLT2-Hämmer. Das sorgt dafür, dass man auf gut Deutsch Zucker auspinkelt und seinen Langzeitblutzucker wahrscheinlich noch besser hinbekommt. Also so wie ich mich im Moment ernähre, ist er gut. Ich bin absolut in Range. Ich bin auch, ich würde sagen, gut oder sehr gut. Ja, ich gehe jetzt nicht auf, was ist das genau und welche Werte und so. Es wird viel zu weit führen. Warum nicht exzellent sein, wenn es ein über Jahre getestetes Medikament gibt, was man eigentlich für Diabetiker zum Beispiel einsetzen kann, wenn man das gut verträgt mit Nebenwirkungen, die es gibt, dann das probiere ich gerade aus. Ist ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen experimentell im Sinne von, das ist jetzt nichts, was ich wirklich brauche, so wie, also beim Statin ist ganz klar, aber ich will zusätzlich mal gucken und werde mir wieder anschauen, kann ich messbar meinen Langzeitblutzucker optimieren dadurch, und dann fände ich das eine sehr charmante Sache. Das sind die drei Medikamente, die ich nehme. Supplements, also sozusagen Proteinpulver, ist, glaube ich, mal ganz essentiell, ja, wenn man das als Supplement bezeichnen will. Ich achte wirklich drauf, dass ich 150 bis 180 Gramm Protein schon zu mir nehme. Das ist schon wirklich viel, aber das also pro Tag, ja, also über 2 Gramm pro Körpergewicht, weil ich halt Krafttraining auch so mache. Und ich nehme Kreatin, ich nehme Omega-3, ich nehme Zink, ich nehme auch Vitamin C ein bisschen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Magnesium natürlich. Magnesium nehme ich morgens und abends. Genau, das ist eigentlich weitestgehend mein Stack. Ah, nee, ich nehme Flohsamenschalen noch. Einmal am Tag. Hast du auch getestet, ne? Das glaubst du, hat großen Einfluss gehabt auf deinen Langzeitblutzucker. Das kann man vor dem Essen quasi noch nehmen. Dann wird das Essen quasi langsamer verdaut und der Blutzuckeranstieg fällt nicht so groß aus. Genau, das sind die Sachen, die ich mache. Wenn ich es jetzt beschreiben müsste für die nächsten Jahre, ich werde dieses Tracking so weit, das ist jetzt eingestellt, das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren, das mit Supplements und Medikamenten und so, das ist also weitestgehend eingestellt. Ich warte natürlich am Horizont auf dieses LPA-senkende Medikament, das ist ein großer Punkt für mich. Ansonsten ist der Plan für die nächsten Jahre vor allem Krebs-Screening sehr, sehr ernst zu nehmen, was einfach wichtig ist, logischerweise in 3-4 Jahren wieder dieses Herz-CT zu machen. Das sind die Dinge, die anstehen, genau. Was mache ich sonst noch? Testosteronersatztherapie mache ich auch noch. Nicht im Sinne von, ich nehme jetzt Testosteron und versuche über einen großen Grenzbereich, über den oberen Grenzbereich rauszukommen, weil ich mehr Muskeln aufbauen will, weil das hat wieder sehr große Nachteile mit Bluthochdruck und andere Dinge, die es nach sich zieht. Aber viele Männer sind im unteren Referent, also unten am Referenzbereich mit Testosteron, hat einfach damit zu tun, zum Beispiel mit Mikroplastik, glaube ich, ne, und wo wir Probleme haben, was wir alles zu uns nehmen. Und ich nehme Testosteron, was mich in die Mitte des Bereiches bringt, was, glaube ich, einen positiven Einfluss hat auf, wie ich Muskeln aufbauen kann, wie ich mich aber auch generell fühle und Energie und so weiter. Genau, also das will ich weiter managen, meine sportlichen Ziele erreichen für die nächsten Jahre logischerweise und gut ernähren, und dann bin ich, glaube ich, eigentlich auf einem guten Weg. Das ist mein Plan. Doppeltes Körpergewicht squatten ist ein sportliches Ziel übrigens.
Das ist krass, wenn man sich das mal überlegt. Das heißt quasi mit 160 Kilo auf den Schultern Kniebeugen machen. Ne? Das
also eine.
Ja, aber ja. Kann sich jeder mal überlegen, ja, wie sich 160 Kilo anfühlen, ob er das erstmal überhaupt auf den Schultern haben möchte und sich dann runtertraut und wieder hochkommt.
Also und wie gesund der Rücken sein muss, wenn man sich vorstellt, man kann das. Das ist ja der Punkt.
Was du alles gemacht haben musst und richtig gestellt haben musst, damit du das tun kannst. Das ist der eigentliche Punkt. Ja, ne? Genau. So wie VO2 Max so wahnsinnig viele Dinge erfordert, um hochzugehen und deshalb so ein toller Indikator für die Langlebigkeit ist. Ich glaube genau wieder. Ich kümmere mich erstmal um all die Bereiche, über die wir heute gesprochen haben. Ernährung, Schlaf, Sport, die Big Fails und so weiter und so fort, Stress, ganz viele Dinge, die es da noch gibt. Und dann beginnt dieses ganze Thema, was nimmt man denn möglicherweise an irgendwelchen Dingen zu sich? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es gibt nicht gute und schlechte Nahrungsergänzungsmittel. Also vielleicht gibt es schlechte, aber ich glaube, es gibt nicht per se gute. Erst recht nicht welche, die für jeden gut sind. Und was ich für den allergrößten Unsinn halte, sind solche irgendwelche grünen Pulver wie AG1 oder sowas. Also sorry, ich will niemandem zu nahe treten, aber kein Mensch braucht 47 verschiedene Zusatzstöffchen am Tag, wenn er sich gut und ausgewogen ernährt. Ich glaube, die medizinische Herangehensweise ist, dass man ein sehr, sehr umfangreiches Bild von Blutwerten und Urinwerten machen muss. Und dann erkennt man, wo man nicht in der richtigen Range ist mit irgendwelchen Werten, die nicht die Standard-Laborwerte sind, sondern das müssen spezielle auf Longevity ausgerichtete Optimalwerte sein, wo dann der Markus mir sagt, da willst du, Stefan, du willst nicht in dieser Bar sein, die das Labor als Standard hat, du willst genau hier in diesem kleinen Bereich sein. Und wenn du da drunter bist, müssen wir uns überlegen, wo du das herkriegst, ob es da was in der Ernährung gibt oder ob du da was einnehmen musst. Und wenn du da drüber bist, müssen wir uns fragen, wie wir das runterkriegen. Und auf daraus basierend kommt quasi das, was ich zu mir nehme und du ganz genauso. Und das ist, glaube ich, die einzige Art, wie man über Nahrungsergänzungsmittel und überhaupt Medikamente und sowas nachdenken sollte, statt einfach irgendwas zu nehmen. Bei mir ist die Liste, ich nehme Omega-3-Fettsäuren zu mir, insbesondere hochdosiertes EPA, weil das gut für die Herzgesundheit ist und weil ich noch immer vergleichsweise wenig Fisch und Seafood esse. Aus dem gleichen Grund, ich nehme Jod zu mir jeden Tag, weil wir zu Hause salzfrei kochen, weil Salz für Bluthochdruck schlecht ist, aber Salz insgesamt ganz schlecht für die Arteriengesundheit ist und deshalb gibt es bei uns kein Salz im Essen. Gewöhnt man sich übrigens komplett dran, das schmeckt nicht schlecht, das schmeckt einfach nur irgendwann total übersalzen, wenn man dann irgendwo beim Inder oder so mal ist. Und weil aber Jod typischerweise wir über jodiertes Speisesalz zu uns nehmen, gibt es bei mir Jod quasi separat. Ob das zu viel oder zu wenig ist, kann man im Urin messen. Vitamin B12, auch deshalb, weil ich mich halt noch immer relativ pflanzlich ernähre und dann B12 typischerweise dazu gehört, das zu supplementieren.
Ja, Vitamin D und B12 nehme ich logischerweise auch.
Ja. Ja, genau. Vitamin D nehme ich, weil wir alles viel zu wenig Sonne abkriegen und mein Vitamin D nicht im optimalen Bereich ist und weil Sonne einfach den Körper und die Haut altern lässt und den Körper vor große Herausforderungen stellt. Und deshalb, ich versuche nicht zu viel irgendwie mitten in die Mittagssonne zu gehen und so. Magnesium nehme ich zu mir, auch weil es, wenn man viel Sport treibt, gut ist, genau wie Kreatin, ne? Das kommt quasi eher aus der Sportecke, genau wie Beta-Alanin, was auch aus der Sportecke kommt. Das kann man mal im Detail dann reingehen. Und dann nehme ich an Medikamenten für Blutdruck eine Kombination aus mehreren Wirkstoffen, führt jetzt ein bisschen weit. Und ich nehme auch eine Kombination aus zwei Wirkstoffen zum Senken von ApoB, also quasi Cholesterin, wenn man so möchte. Beides mit der Idee halt einfach aus einem Normalbereich beim Cholesterin in den Optimalbereich zu kommen und beim Blutdruck aus einem erhöhten Blutdruck in den Optimalbereich zu kommen, um einfach zwei Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Probleme komplett in den perfekten Bereich einzustellen. Einer der Cholesterin-Wirkstoffe ist ein Statin. Statine haben die Eigenschaft, dass sie bei manchen Menschen dazu führen, dass Coenzym Q10 verstärkt, glaube ich, verbraucht wird im Körper oder die Synthese, also die Herstellung behindert wird. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist zum Beispiel eine von diesen Dingen, über die man stolpern könnte, wenn man recherchiert, sind jetzt Statine gut oder schlecht? Könnte das sein, man stolpert darüber. Das Einzige, was man tun muss, ist diesen Blutwert regelmäßig bestimmen. Und wenn der Q10-Wert im Blut zu niedrig ist, dann muss man Coenzym Q10 supplementieren. Und dann ist er wieder da, wo er sein soll und Thema erledigt. Ne? Also das ist die Art der Herangehensweise, glaube ich, drüber nachzudenken und das anzuschauen. Genau, und jetzt, weil du es erwähnt hast, also Flohsamenschalen sind eigentlich ein Lebensmittel. Das ist eine bestimmte Art von Ballaststoffen, die quellen quasi auf, kann man auch in Wasser beobachten, die quellen auf. Wenn man das im Magen macht, dann führt das dazu, dass der Magen etwas mehr quasi zu verdauen hat, etwas mehr Volumen drin hat. Das führt dazu, dass der Blutzucker nicht so schnell ansteigt. Wenn man das also vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit hat, dann federt das ein bisschen den negativen Effekt von den schnellen Kohlenhydraten ab. Also wer zum Beispiel darüber nachdenkt, mal eine geile Brotzeit mit viel Weißbrot zu essen, da kann man tatsächlich zum Beispiel Flohsamenschalen davor essen. Zweites Ding, was funktioniert, ist Apfelessig ein bisschen mit Wasser. Und die beiden Sachen sorgen dafür, dass der Effekt von den schnellen Kohlenhydraten weniger stark, also weniger schädlich für den
Körper. Die Kalorien gibt es trotzdem, ne? Aber der Blutzucker.
Kalorien gibt es trotzdem, aber der Effekt von Insulin und Zellschädigung und so ist quasi ein bisschen weniger. Ja. Genau, also das von mir. Und jetzt ganz wichtig, glaube ich, nichts, restlos gar nichts davon sollte meiner Meinung nach, irgendwer jetzt einfach nur nachmachen, weil ich das gerade genannt habe, sondern der richtige Weg ist, bei uns bei Long Game in dem Programm sind das weit über 100 Werte, die wir bestimmen, die man im Gesamtkontext mit einem Mediziner anschauen und im Gesamtkontext beurteilen muss, weil die auch Wechselwirkungen miteinander haben. Und daraus muss man dann ableiten, was man möglicherweise von außen zuführen sollte oder nicht. Das ist, glaube ich, die Art, drüber nachzudenken.
Ja. Genau, das waren unsere Einblicke in Longevity. Die nächste Podcast-Folge hier wird sich wieder um Immobilien drehen. Wir hoffen, das war interessant für euch. Immocation.de/longevity, wenn ihr euch da anmeldet und dann könnt ihr auch weiter Inhalte dazu bekommen. Wir machen viel in der Richtung, aber auf diesem Kanal logischerweise weiter Immobilien. Vielen Dank und schön, dass ihr dabei wart. Danke dir, Stefan, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, macht's gut.